Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 81. Heute mal wieder mit Sparbesetzung, nämlich mit zwei Leuten. Einer davon ist
der Felix.
Und der andere bin ich, der Matt. Hallo, guten Abend. Und wir haben als erstes mal ein Blast from the Past. Und zwar wurde in einer der früheren Sendungen mal...
Damals. Als Zeit noch gut waren.
Genau. Als die Internetzeit noch in Unix-Epochen gemessen wurde.
Ja, ja, aber
nicht seit Snowden.
In 32, ne?
Genau. Ja. Da wurde mal was von einem Schaf erzählt. Ich habe das damals nicht mitbekommen. Felix, vielleicht weißt du noch was.
Natürlich. Es war dieses eine Schaf, was sich für 6 Jahre in einer Höhle versteckt hat. Und dann kam es irgendwann wieder und es war super wollig. Aber wir hatten damals kein Bild dazu. Aber Gott sei Dank konnte der Flydi liefern nach nur 1,5 Jahren oder nach 1 Jahr. Ich weiß gar nicht, wie lang es her ist. Er konnte liefern und hat ein Bild gebracht von diesem Schaf, wie es halt einfach super wollig ist.
Nicht schlecht.
Nicht schlecht.
Dazu fällt mir gerade ein, es gibt im Iran, habe ich einen Mann gefunden, der sich 60 Jahre, wie lang? Moment, sorry. Ja, 60 Jahre lang nicht gewaschen hat und...
Und jetzt stinkt oder was
Tier,
ist das?
Tierkot, raucht... Und das fiel mir dabei gerade ein.
Ah ja, das macht total viel Sinn. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass es gar nicht der Flydi war, der es geliefert hat, sondern der Moritz. Unserer Hörer. Der Moritz, wer kennt ihn nicht?
Genau, Moritz.
Moritz, danke. Hier ist dein Bild, du hättest es auch gleich mitliefern können.
Genau. Glücklicherweise haben wir einen Link dazu, weil sonst ist ja nur Audio-Podcast.
Mhm. Ja, genau. Ja, also das Bild ist lustig für die Leute, die jetzt einfach nicht unsere Shownotes lesen.
Pech.
Tja, genau. Man kann nicht immer Glück haben. Stimmt, ja. Sieht halt echt ganz schön alt aus.
Genau. Was haben wir denn noch so Blast? Wir haben was von Festplatten gehabt.
Genau, wir hatten nämlich letztes Mal einen Artikel über Festplatten und welche Festplatten man denn kaufen will, wenn man eine große Firma ist oder auch nicht. Und hier haben wir jetzt beziehungsweise ging diese Woche ein Artikel rum, der beschreibt, warum denn die, wie hießen die noch von Blaze?
Blaze? Backblaze.
Backblaze, genau.
Black & Decker Backblanes.
Backblanes, genau. Warum die denn Eierköpfe sind und keine Ahnung haben, wovon sie reden. Hier geht es in dem Artikel speziell darum, ich lese einfach mal die Headline, Selecting a Disk Drive, How to Not Do Research. Und der spielt ja schon ein bisschen darauf an, dass es eventuell ein paar Probleme in ihrem Research von Backblaze gegeben hat. Und dieser Artikel von EnterpriseStorageForum.com beschreibt so ein bisschen, was die Probleme sind. Ist relativ lang, aber gut zu lesen. Und auf der zweiten Seite, weil es hat zwei Seiten, so wichtig, weil dann klickt man öfter auf die Seite quasi drauf und hat mehr Klicks. Auf der zweiten Seite sind nochmal ganz kurz die Sachen zusammengefasst, warum denn der letzte Artikel zu wenig Informationen quasi dazu gegeben hat, warum oder wie die Festplatten gestorben sind. Ein von den großen Problemen ist, dass nicht dazu geschrieben wurde, wie alt die Festplatten denn ursprünglich waren, wo sie gekauft wurden. Das heißt, das Herstellungsdatum quasi, weil es gibt die einen Festplatten, ich weiß nicht, Siegel.
Also wie lange sie sozusagen rumgelegen
genau,
sind.
Genau, und wie alt überhaupt die Technologie ist, die darin verbaut ist, weil es gibt ja zum Beispiel die irgendwie 1 Terabyte Festplatten, die super old sind. Mhm. Und dann gibt es aber auch die 9 Terabyte Festplatten, die halt viel cooler sind.
Ja.
Und das Herstellungsdatum, beziehungsweise das Release Date ist halt nicht in dem Artikel dabei gewesen. Das ist nämlich so, dass die Seagate Barracuda, die 1,5 Terabyte Festplatten, die halt super, super kacke abgeschnitten haben, dass die ihr Release-Date 2006 hatten und die Western Digital Red, die 3 Terabyte, war halt einfach 2013. Und dass es da in der Technologie natürlich weiterging, auch nicht nur halt, dass die Festplatten größer werden, sondern dass sie auch eine bessere, alles quasi bessere Technologie verbaut haben, das macht ja auch schon irgendwie Sinn. Das ist aber nur einer von den Punkten, die da angesprochen werden. Die anderen werden da drin natürlich dann auch erwähnt, beziehungsweise genau beschrieben, was die Probleme sind. Und das ist erstaunlich gut zu lesen. Genau. Fürs letzte Mal quasi.
Das heißt,
wem sozusagen der große Festplattenvergleich noch nicht Hardcore-Read genug war, der darf jetzt nochmal 2 Seiten mehr lesen.
Nee, der muss diese, der muss. Also derjenige, der den letzten Artikel von Backblaze gelesen hat, der muss zwangsläufig diesen Artikel auch lesen, damit er jetzt nicht mehr voreingenommen ist und sagt, okay, nur Western Digital sind gut, was sie aber
sonst
auch eh gut sind.
Trifft er möglicherweise eine auf falschen Tatsachen basierende Entscheidung.
Richtig. Und das können wir ja nicht auf unserem Gewissen so genau lassen. Wir
das können wir nicht endorsen, ja?
Genau so ist es. Deswegen alle SSDs kaufen, weil die halten eh.
Genau. Einfach immer SSDs kaufen, wobei es da dann ja auch immer mit den Read-Write-Zyklen eher so ein
das
Problem ist.
Also
Server-Grade-SSD ist ja eine ganz andere Geschichte.
Ja, aber das ist tatsächlich auch Quatsch. Ich habe bei mir zu Hause jetzt vor 3, 3,5 Jahren habe ich eine SSD gekauft. Und da hatte ich die, also ich habe da jeden Tag, keine Ahnung, wie viel Gigabytes an Read and Writes und das Ding hält es halt aus. Hm. Vielleicht habe ich auch Glück gehabt und SSDs sind in Wirklichkeit Kacke.
Ja, ich habe da schon aus dem Umfeld schon verschiedene Aussagen gehört. So
und was passiert dann mit der Platte? Geht die
Read-Only dann? Nein, sie geht halt einfach kaputt.
Ja, also
da sterben dann halt mehr oder
ja,
weniger.
Ja klar, die
so
Sektoren
Bereiche
sterben
ab
weg dann.
Und
ja, ja.
Dadurch kannst du halt auch Datenverlust erleiden.
Aber meistens, also ich habe gedacht, bei SSDs ist es so, dass die dann die Sektoren, die dann nicht mehr beschreibbar sind, die werden einfach read-only und dann sagt die Festplatte, oh, geht aber jetzt nicht mehr, ist kaputt.
Ja.
Irgendwann, aber du hast ja eh relativ viel Platz noch, weil du ja das Wear-Leveling passiert ja auf dem Controller selber von der SSD und da passiert ja ganz viel Magic, die du gar nicht mitbekommst. Es kann halt sein, dass deine Festplatte nur halb so groß ist. Mhm. Oder so stelle ich mir das jedenfalls vor, ich weiß nicht.
Ja, dass sie halt schrumpft. Ich habe mich damit selber auch nie weiter befasst, weil ich habe das Problem einfach noch nicht gehabt. Aber ich habe von vielen Leuten, die ich verschieden hoch schätze, speziell dann eben den Expertise auf dem Gebiet, schon die verschiedensten Aussagen dazu gehört. Was ja das typische Phänomen des Internets auch ist.
Ja.
Ja, genau. Genau, dann gab es da noch den kleinen Hinweis natürlich drauf, Festplattenhersteller, da gibt es im Prinzip ja eh nur noch 2.
Und also, zwar, wen gibt es? Western Digital und Samsung oder so?
Nee, Seagate, glaube ich.
Ach so, ja, genau. Samsung gab's mal und die wurden gekauft von Seagate.
Seagate.
Seagate, genau.
Genau, ja. Kennst du den Toten der Woche?
Ein Papi? Papi ist noch nicht tot.
Nö. Naja, also,
was ist das? Was kann das? Netscape-Plugin-API?
Ja, deshalb lasse ich es auch drin, weil ich interessant finde, dass das Wort Netscape mal wieder fällt.
Weil man das so selten sagt.
Das N-Wort. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass irgendwas mit dem Namen Netscape heutzutage noch sozusagen unterwegs ist. Ja, also natürlich, klar, das Blink-Tag, ja, das ist ja vor kurzem auch gestorben. Genau, das heißt, irgendwie alle Errungenschaften von Netscape, also alle schlechten Errungenschaften, sind dann bald mal wahrscheinlich ausgemerzt nach 20 Jahren oder wie viel auch immer.
Was hat es denn früher mal gemacht?
Diese NP-API?
Yeah.
Ja, das war halt so eine Plugin-API, die man gerade so benutzt hat, wahrscheinlich um Flash-Player und Java-Scripting, also nicht JavaScript,
sondern echte Java-Applets,
genau, Java so Sachen mit dem Browser zu verbinden, damit sie mit dem Browser sprechen konnten.
Mhm.
Also, dass sie halt Plugins für den dargestellt haben, zum Beispiel eben für gewissen Content als Extension herangezogen wurden.
Okay.
Ich habe mich nie sonderlich mehr mit beschäftigt, weil das ist ja auf dem Level, ich will einen Content-Provider für einen gewissen MIME-Type zum Beispiel bereitstellen, aber in den meisten, das hat ja nichts mit dem zu tun, was man heute unter Plugin beziehungsweise Add-on oder Extension-Entwicklung für Browser versteht. Das sind ja, so wie ich es wahrgenommen habe, zumindest 2 völlig unterschiedliche Sachen. Also das zweite setzt viel auf einem viel höheren Level an.
Mhm. Das heißt, was konnte man damit machen? Ich sehe das immer noch, ich verstehe es nicht so wirklich.
Ja, das ist halt eher so eine Low-Level-API, mit der du dich eben ein Plugin in einem Browser anbieten kannst. Anyway, es wird jetzt nicht mehr gebaut oder nicht mehr eingebaut in Version 34 von Chromium, genau. Aber ich lese aus dem Artikel irgendwie auch, genau, also nur unter Linux, also so irgendwie Mixed Signals. Wahrscheinlich gab es das anderswo gar nicht mehr so oder ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist der am ehesten zutreffende Fall. Ich habe von dem Thema keine Ahnung.
Oh, das ist so schade.
Ich habe es ja auch nicht da reingeschrieben. Aber wir brauchten einen Toten. Das ist der Tote.
Und wer ist schuld an dem Toten?
Ich glaube Ingo.
Der Ingo.
Der Ingo, Ingo ist hat schuld. Ingo hat NPAPI getötet.
Der hat die Papi getötet. Ja gut.
Genau.
Unser Toter, wir haben einfach nichts anderes. Wir haben zwei Snowden der Woche, nicht schlecht.
Ja.
Die zwei Snowden der Woche.
Ja, das ist ja wahrscheinlich nur, damit die NSA nicht denkt, wir haben den einen Snowden gefunden.
Genau.
Gleich die große Suche nach.
Vielleicht haben
startet.
Sie ihn schon geklont und es ist in Wirklichkeit schon ausgetauschter Snowden.
Das könnte sein.
Aber woher weiß er dann? Oh shit, das Problem ist halt, sie haben nicht damit gerechnet, dass der dann auch noch die gleichen. Was ist das? Hm. Ja, das, die Farbe ist weg.
Bei mir ist alles weg im Pad.
Ja, das war bestimmt Ingo, der hat da drauf gedrückt.
Nee.
Genau. Worum geht's? Snowden. Und zwar, er hat mal wieder ein Interview gegeben. Und zwar.
Dieser alte Interviewgeber.
Über was hat er sein Interview gegeben? Was sind die, was ist quasi das ja, Neue, was man jetzt neu weiß nach Snowden?
Ich glaube, da in dem Interview selber war, glaube ich, nicht viel Neues oder so, wie ich die Reaktion wahrgenommen habe. Mhm. Zumindest eben für den Teil der Menschheit, der sich schon länger mit dem, was der Herr Snowden so veröffentlicht hat, rausgebracht hat, ja, beschäftigt. Sondern es ging jetzt eher mal drum, dass der fernsehschauenden Öffentlichkeit, da hat sich das
näher
Ganze,
zu bringen.
Genau, und das, deshalb hat sich das Ganze der NDR gegriffen.
Der ja auch auf jeden Fall für seine besonders erstaunlich gute News-Verbreitung besonders über solche Themen bekannt ist.
Mhm.
Und was hat, er hat dann für den NDR ein Interview gemacht? Wen haben sie denn da hingeschickt zu Edward Snowden eigentlich?
Irgend so ein NDR-Korrespondent. Die haben nur so viele bekannte Menschen da. Ich kenne diesen Menschen, den Hubert Seipel, der da als Autor geführt wird in der Mediathek, kenne ich nicht. Ich kenne auch das Gesicht von dem Menschen, der ihm da gegenüber sitzt, nicht. Vielleicht ist das auch in Wirklichkeit Edward Snowden und hat eine Maske auf und der andere hat
eine Maske auf.
Ich weiß es nicht.
Oh, ich weiß nicht, was die danach gemacht haben.
Aber man kann sich allein schon denken, eben vor der Tatsache, dass wahrscheinlich nichts Neues mal an Inhalt da drin war, oder andersrum, das kann man auch daraus schließen, dass der wesentliche Fuck-up dann der war, dass der NDR erstmal nur eine deutsch gedubbte Version von dem Interview online gestellt
und
hat.
Und zwar nach 23 Uhr ausgestrahlt.
Genau, also erstmal genau, sehr spät gesendet.
Also ja, da, wo wirklich keine Kinder mehr zuschauen.
Genau. Ist ja
weil,
auch nicht für Kinder.
Das nee, Thema. Weil die NSA, der, das ist quasi wie, wenn du über Monster redest, das geht aber nicht. Ist nicht
bösen, bösen Monster von der NSA.
Außer ja. Monster AG, das ist in Ordnung. Natürlich.
Ja genau, aber das ist ja auch von Pixar.
Ja. Wäre der Snowden von Pixar, wäre es auch okay gewesen.
Also wenn, sozusagen, wenn Pixar jetzt sozusagen, um das NSA-Thema zu beruhigen, einen Film, nennen wir ihn Agents.
Agents.
Agents Inc.
Agents Incorporated.
Oder rausbringen würde, ja.
Oder Secret Incorporate.
Genau. Oder Spy Story.
Genau,
oder
Spy Kids.
Genau. Naja, dann wäre wahrscheinlich alles wieder in Ordnung und wir fänden das toll. Wobei, jetzt ist ja Pixar Teil von Disney und dadurch sind sie
verloren,
total evil. Naja, wie gesagt, es gab erst eine deutsch gedubbte Version von dem Interview online und man musste irgendwie halt hier seinem Rechner sagen, dass man nicht aus Deutschland kommt. Dann konnte man auch die internationale Version, die englische im Original anschauen.
Mhm.
Dann irgendwann ist der NDR eingeknickt und hat gesagt, oh verdammt, okay, freies Internet für freie Bürger oder ich habe keine Ahnung, was sie gesagt haben.
Wahrscheinlich haben sie nichts gesagt.
Haben den anderen Link auch noch uns freigeschaltet. Ja. Und da hat er Dinge gesagt, die können so wichtig gewesen sein, nicht, denn es wurde sich nur darüber aufgeregt, dass es nur die gedubbte Version gab.
Das ist schon ein bisschen schade.
Wenn eigentlich. Das Eisen schon mal heiß ist, hat man sich wohl gedacht, ich weiß nicht, wer das jetzt konkret gemacht hat.
Besser schlechte PR als keine PR.
Genau, irgendjemand hat den Edward Snowden dann gleich noch für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen.
Irgendjemand im Internet? Oder ist es irgendjemand?
Hier steht, dass es zwei norwegische Politiker waren.
Mhm.
Ja gut, aber wenn es Norweger sind, ne?
Ja, die haben eh nichts zu sagen, das ist das Problem. Ja. God damn it.
Wo er jetzt die Frage wieder ist, nachdem der Obama den Friedensnobelpreis bekommen hat und so, also würde der Snowden jetzt hier den Reich-Ranitzky machen und sagen, er kann den Preis nicht annehmen oder...
Weil er zu cool ist. Und dann
weil er nicht hinkommen kann.
Und dann wird er gepoppt einfach vom FBI wird er direkt gepoppt, wenn er nämlich nach USA kommt, um seinen Friedensnobelpreis abzuholen.
Genau. Das, steht das auf der Bühne und da rum ist so ein Käfig.
Das ist keine Falle.
Genau. Halten Sie alle bitte ein bisschen Abstand.
Wir wollen bloß den Snow.
Durch diese Personenvereinzelungsanlage.
Ups, jetzt angehalten. Das ist ja blöd, Snowden. Genau. Naja, können wir dich gleich mitnehmen. Mit der Anlage einfach.
Genau.
Ja, gut, das ist halt.
Und wenn wir schon bei
Snowden sind
und bei Erkenntnissen, das sind nämlich auch Erkenntnisse, die auf den Erkenntnissen von Edward Snowden basieren, die NSA interessiert sich für Angry Birds.
Oh.
Und das ist jetzt wieder so die ganz schlimme Golem-Bild-Headline.
Und dann ist es Zeit Online.
Ja, einerseits, genau. Also Quellen sind da eher schwierig. Nee, aber was habt ihr euch gedacht? Also an alle, die das jetzt neu finden, was habt ihr euch gedacht, dass die NSA sich nicht für Apps interessiert? Also was ist wenn man die Headline einfach mal nur so nimmt, die NSA interessiert sich für Angry Birds. Ja, natürlich, die NSA interessiert sich für alles.
Die interessiert sich für dich.
Und für jeden.
Und für dich auch.
Genau, die NSA ist extrem inklusiv unterwegs.
Genau, sind... Ja, exklusiv gibt es eigentlich niemanden, noch nicht mal die NSA selber. Ja. Ich glaube, die interessiert sich für sich selbst auch und die wissen mehr über sich selbst, als sie über sich selber wissen quasi.
Genau. Wahrscheinlich gibt es eine geheime Einheit bei der NSA, die als einzige weiß, was die NSA wirklich alles macht.
Aber die wird auch abgehört
eigentlich. Nee, die NSA überwacht bei dem, was sie alles macht.
Aber die werden auch überwacht von der NSA eigentlich.
Ja.
Das heißt, das ist so ein bisschen Circle Jerk.
Ziemlich. Wer überwacht denn eigentlich die Überwacher?
Ja, die NSA natürlich. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ganz oft schon sich selber überwacht haben, weil sie es quasi verkackt haben. Einfach, sie haben so, ja, wir überwachen alles und dann waren es aber die ganzen NSA-Mitarbeiter überhaupt auch. Und die Frage ist, ob das was Gutes ist oder was nicht so Gutes. Ich glaube ja, es ist was Gutes. Weil wenn sie jetzt mitbekommen, dass quasi bei der NSA irgendwie böse Terroristen arbeiten, dann kriegen sie es sofort mit, weil sie ja alles überwachen.
Ja.
Oder?
So, ja, ich habe auch schon gehört, dass bei der NSA ganz viele arabische islamistische Terroristen arbeiten.
Ja, genau, das ist das Problem, was
sie
haben.
Die ganzen Analysten, die sie eingestellt haben, um deren Kultur zu verstehen, die haben sich in Wirklichkeit alle verschworen.
Das sind alles Terroristen. Aber dann muss ich sagen, ist die NSA nicht so...
Nicht so bright.
Nicht so bright, nee. Aber ich meine, das haben wir eh gewusst.
Oder sie
jedenfalls
einfach alle Angry Birds spielen.
Das wird sein. Jedenfalls, zurück zur News. Es geht darum... ein bisschen reißerisch wieder die News natürlich. Es geht darum, dass die NSA
Die NASA?
Die NSA? Nee, ich
bin noch bei der NSA.
Ich bin noch bei der NSA. Wir haben nämlich nicht darüber geredet, was eigentlich die News war, wenn du es nicht mitbekommen hast.
Ja.
Es geht nämlich darum, dass die NSA neben den ganzen E-Mail-Traffic und sowas, alles andere auch mitschnüffelt?
Ja.
Ist es das?
Ist das die News?
Ich weiß es nicht, ich habe die nicht gelesen.
Das ist so Captain Obvious irgendwie, so ein Fall für ihn wieder. Ne, sie interessieren sich halt irgendwie auch für deine Spielstände und wer wann Angry Birds spielt. Ja, natürlich.
Ja, klar, wer mit wem auch Angry Birds spielt. Weil sie wollen ja immer quasi deine Freundesliste und dann, sie wollen ja quasi ein Netzwerk bilden. Und damit dann natürlich alle sozialen Daten abzuschnüffeln, die es gibt, macht schon Sinn.
Dann ist das aber total doof, ich habe Angry Birds nie gespielt, aber hat das so eine Game Center Integration, wo ich mir dann auch so random Matchmaking machen kann?
Gibt's bei Angry Birds Matchmaking?
Ich weiß es nicht, aber ich vermute es.
Wir hätten vielleicht mal Angry Birds runterladen müssen.
Ja, ich werde auf diesen Zug nicht aufspringen. Das wird sich nicht durchsetzen mit dem Internet.
Dieses Internet, dieses Angry Birds, was die Jugendlichen von heute spielen, von vor 2 Jahren.
Als nächstes kommunizieren wir nur noch über Facebook.
Scheiße, soweit kommt's noch.
Ja,
genau, und sie schnüffeln dann nicht nur die Informationen ab, was du bei Angry Birds gezockt hast, sondern sie wollen auch wissen, wo du dich gerade aufhältst. Das ist jetzt auch überraschend.
Oh nein.
Scheiße. Ne? Ist ja fast.
Und deswegen interessieren sie sich auch für Google Maps, weil Google Maps auch ganz viele Daten speichert über dein Verhalten und so weiter. Also nicht klar, es ist Google, ja.
Es ist Google.
Und gleichzeitig interessieren sie sich wahrscheinlich auch deswegen für Google Maps, weil sie brauchen Karten, um anzuzeigen, wo du bist.
Genau. Wahrscheinlich haben sie das Google Maps Premium Abo auch schon abgeschlossen bei denen.
Genau.
Dass sie die auch für ihren eigenen Zeugs benutzen können. Und dann
stell mir das gerade so vor, da kommt bei Google ein Anruf so: Ja, wir sind die NSA und wir bräuchten einen Special Deal für API-Requests. Wir denken so an 100.000 pro Sekunde.
Für Immer.
Genau.
24/7.
Los.
Für wie lange?
Für immer.
Okay. Genau. Eine Million je.
Auch wenn Sie diesen Dienst einstellen. Und dann hat Google natürlich gesagt, nee, das ist nicht Reader, das ist schon Maps. Das ist okay. Da haben wir Intelligence dran.
Ja. IntelliJ haben wir da drin.
Oh je.
Ja gut, ja. NSA. Vielleicht hat ja der Snowden das ja auch gesagt. Übrigens, Google Maps ist auch böse. Vielleicht hat er es gesagt, aber wir haben es noch nicht.
Ja, das war schon Teil dessen, was sie aus den Enthüllungen von Herrn Snowden sozusagen auch rausgelesen haben, also aus neuen Dokumenten wieder.
Wo kommen die immer her? Wie viele Dokumente hat
der? Der hat bestimmt noch irgendwie den Obama-Login oder so irgendwo.
Eine Bajillion Dokumente.
Da kann man jetzt halt auch draus schließen oder drauf zurückführen, dass sie sich auch für das interessieren. Aber ich meine, wie gesagt, das ist halt einfach so, ja, offensichtlich.
Ja.
Trifft's, glaube ich.
Das Problem ist halt immer, ich weiß nicht, was das Problem ist. Ist einfach bescheuert. Ja. Machen wir weiter.
Ja, machen wir weiter. Gehen wir von der NSA zur NASA, glaube ich.
Ja, und zwar. Ja.
Was übrigens in Deutschland für manche Politiker und so nicht so einfach auseinanderzuhalten ist.
Bisschen schwierig ist es. Fehlt aber auch
das mal nebenher.
Ich glaube, wir hatten das letztes Mal schon.
Für so einen Richter oder so war das doch. Ja.
Ja. Genau, wir haben nämlich eine lustige Geschichte, auch von Ars Technica. Ein Astrobiologe verklagt die NASA, weil die NASA hat quasi zwei Bilder veröffentlicht. Nämlich einmal, wo irgendwie kein Stein da ist und dann beim nächsten Mal, wo ein Stein da ist. Und er meint, das ist kein Stein. Das sind Marspilze.
Mhm.
Ja. Und deswegen verklagt er die jetzt. So. Das quasi das. Er ist der Meinung, dass die NASA nur irgendwie Gerüchte und Unwahrheiten verbreitet und die Welt nur quasi vor der Wahrheit beschützen will oder sowas, weil er sagt, ja, das ist. Das müssen Lebensformen sein, weil er das halt sagt. Und deswegen verklagt er die jetzt. Und das macht total viel Sinn, finde ich. NSA sagt, NASA sagt natürlich, es ist Quatsch, was er sagt. Und wenn man sich anschaut, was dieser lustige Typ, der jetzt die NASA verklagt.
Der die Nase voll hat
jetzt. Der die NASA voll hat. Ich hab die NASA voll. was der sonst noch gesagt hat, dann merkt man, dass der schon allgemein ein bisschen weird drauf ist. Und zwar, wie heißt der denn? Ron Joseph heißt er. Und zwar 2012 hat er die NASA verklagt, weil er gesagt hat, dass das ein Terroristenkampf, weil sie irgendwie Terroristenkampagne der Lügen, der Bösigkeit einfach ist und dass sie sagen, dass mikrobakterielles Leben überall existiert, aber die NASA sagt, es ist gar nicht so.
Hm.
Und du kannst hier auch seine Bücher kaufen.
Das ist sozusagen das Entscheidende.
Ich glaube, es geht einfach nur darum.
Ich will Bücher kaufen.
Biological UFOs, Evidence of Extraterrestrial Extremophiles, Life in Space. Guck mal, wenn man sich das so anschaut, sieht es einfach so aus, als wären das so Actionbücher, aber das ist, ich glaube, er meint es ernst.
Hm.
Ich glaube, er ist einfach ein Idiot.
Ich habe vor kurzem mal wieder die irgendwie dritte überarbeitete Version von E.T. geschaut.
Und?
Naja, vielleicht haben die da wirklich gerade diese Pilze angesammelt. Dachte ich gerade.
Marspilze.
So. Weil die kommen ja her und nehmen so im Wesentlichen Pflanzen mit, so die Aliens.
Mhm.
Also die vielen ETs.
Marspilze.
Und die haben Pilze mitgenommen, genau.
Ron Joseph, du kannst deine Bücher kaufen, aber die sind alle super teuer. Die kosten irgendwie $150 ein Buch. Was schon echt krass ist.
Ja, aber da steht ja auch extrem viel wichtiges Zeug drin.
Klar, wenn man jetzt hier...
Ich würde es mit einem entsprechenden Amazon-Affiliate-Link verlinken. wenn es dann in der Kasse klingelt, dann denke ich mir jedes Mal das Bäh!
Noobs! gut. Yeah. Also, keine Ahnung, irgendein dummer Typ hat die NASA verklagt, weil er gesagt hat, ihr seid doof, aber dabei ist er doof.
Und da fragt man sich noch, woher der Begriff verrückte Wissenschaftler herkommt, ja.
Kannst du sagen.
Genau.
Aus dem Internet.
In other news diese Woche, Facebook. Facebook macht viele Dinge, gleichzeitig. Ja, die haben auch ein paar Angestellte, die können das.
Oh ja, nicht schlecht. Fast wie Google.
Die eine Sache, was sie diese Woche angekündigt haben, ist Paper. Paper ist Facebooks Ansatz, es ähnlich zu machen wie Flipboard zum Beispiel.
Flipboard.in, das heißt, war das oder so?
Sie haben so ein Flipboard war so eine App. Oder ja. Ist so eine App. Die haben auch so ein Sandwich-Video, Sandwich-Dixer.
Oh. Ja, okay.
Video mit diesem,
Warum haben sie nicht einfach Flipboard gekauft?
Ja, dann hätte man mal wieder einen Milliardenbetrag irgendwie aussprechen müssen, weil das ja gerade en vogue ist, Milliarden für alles zu zahlen.
Für alles. So, ich möchte gerne diesen Burger für eine Milliarde Dollar.
Bitcoin, bitte.
Bitcoin.
Oh je. Yeah. Naja, zurück zu Facebook. Ja, sie bringen jetzt auch sowas raus. Das ist im Wesentlichen, muss man sich das eben vorstellen, wie deine Timeline wird jetzt als eine Art Magazin zusammengefasst.
Warum braucht man sowas?
Ich verstehe es auch nicht, weil im Prinzip ist das nur eine andere Sicht auf immer noch viel zu viele Daten und sie...
Die ganzen nervigen Leute, die sie alle halt, nicht interessieren.
Genau, und sie haben es ja so schon über die letzten Jahre immer wieder probiert eben, dass sie ganz knallhart dir Dinge ausblenden, die sozusagen nicht wichtig sind, sodass du eh nur noch so eine Essenz von den Leuten eben siehst,
die für dich interessant
die
sind.
Die angeblich laut Facebook für dich interessant sind. Ja, also ich erinnere mich an das Schema, wenn ich einmal mit jemandem interagiere, bekomme ich danach alle 14 Tage lang oder so jeden Furz von ihm geschickt und dann nicht mehr. Mhm. Interessante Methode Facebook. Ich habe keine Ahnung, ob sie ähnliche Intelligenz auch für dieses Paper verwenden. Also es wird uns auch erstmal nicht groß interessieren, weil also es kommt am 3. Februar und es kommt erstmal nur für die USA.
Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie ein Skin für Facebook. Ich weiß aber nicht, ob es was anderes ist.
Ist es im Endeffekt, glaube ich auch. Es ist einfach nur eine neue Sicht, eine neue, maximal noch irgendwie eine neue Aggregationsebene auf die schon vorhandenen Daten. Schön. Toll. Nichts, was wir nicht schon irgendwie hätten.
Das ist quasi eine App von Facebook, nur nicht, die nicht Facebook heißt.
Flipboard von Facebook. So im Wesentlichen mal. Ob es nachher noch irgendwie mehr kann, ja. Ich habe noch keine richtige Demo außer der Webseite gesehen.
Ja, Facebook, but not Facebook.
Genau.
Mhm. Macht total viel Sinn.
Aber sie haben ja noch genug andere Sachen.
Zum Beispiel?
Beispielsweise gab es demnächst ein Update der Facebook-App für Android. Und wir hatten es ja auch mal hier, dass das so eine Sache ist unter Android, wenn eine App auf einmal neue Permissions braucht.
Dann wird die nicht automatisch geupdatet, was eine ganz gute Sache ist.
Genau, sondern ich muss halt so das freiklicken und da ist einem aufgefallen, und zwar am 27.
Einem Typen im Internet.
Einem einzigen, zumindest habe ich es nur von dem gelesen, dass die App-Permissions für die neue Facebook-App jetzt dann auch kompletten Zugriff, Lesezugriff, auf deine Nachrichten, also SMS und MMS unter Android will.
Ja, wollen. Und deine persönlichen Informationen ändern und
genau,
so.
Genau, also
deine Kontakte, Call-Logs, Contact-Write-Logs. Ich finde, das ist viel interessanter als blöde SMS. So
ja, SMS-Lesen. Ich meine, hallo, wir benutzen noch SMS.
Genau, aber hier, your personal information, was einfach da drunter ist, was er nicht quasi vorgezeigt hat.
Ja, auch so Sachen wie change your audio settings.
So praktisch.
Ja.
Was machen die damit? Record Audio, na gut.
Jetzt du kannst dann irgendwie dein
Bild hochladen einfach, oder? Record Audio?
Ja, wahrscheinlich. Also ich meine, bei sowas muss man immer bedenken, wie fein granular die API da hinten dran das regelt. Ja, also ich würde zum Beispiel unter iOS, kenne ich es jetzt besser, auch viel häufiger gerne sagen, ich möchte nur, also den Namen des Benutzers wissen. Ich möchte deinen Namen wissen. Deinen Namen, nichts als deinen Namen. Mhm. Und nicht irgendwie alle deine Kontakte scrapen. Und das würde ich viel gerne viel detaillierter auch dem Benutzer so kommunizieren können, dass ich sage, okay, ich will jetzt Zugriff auf diesen einen Datensatz und ich kann dir auch sagen, warum. Nämlich, weil ich Hallo Matthias sagen will und nicht Hallo Benutzer. Aber ich will nicht alle deine anderen Kontakte scrapen.
Ja.
Und ähnlich ist das halt bei Android. Das ist ja eben noch sogar recht statisch, dass es eben nur in diesen Permissions ausgedrückt wird und nicht zur Runtime. Und ich finde halt einfach, dass insofern da nochmal kurz gegen Android ein bisschen zu wettern. Ich finde das ein bisschen mies, das in so einem Sheet einmal abhaken zu lassen, weil ich meine, jeder kennt die Psychologie, die hinter sowas steckt. Die Leute sagen einfach, ja, aber ich krieg die App sonst nicht.
Ja.
Und das finde ich ein bisschen
mies. Also es gibt's halt für so ein paar Sachen, zum Beispiel, wenn du irgendwie dein Location haben will oder sowas und das dafür aktivieren möchte, dann braucht man das auch. Aber für die meisten Sachen natürlich nicht und das finde ich auch ein bisschen schade eigentlich. Zum Beispiel, wenn er sagt, ja, Ich würd mich freuen, wenn eine App sagen würde, okay, ich möchte gerne all deine Kontakte scrapen. Und dann sage ich, nein. Nein, genau. Danke.
Oder alternativ ist, was ja auch sehr cool wäre, wenn du dann so eine Fake-Kontaktliste übergeben kannst.
Ja, also die Sache ist, das gibt es ja sogar für Cyanogen-Mod.
Ja. Ja gut, aber...
Ja, Frickelzeugs halt. So ist
genau,
es.
Nicht offiziell. Ja.
Ja, und wenn das offiziell wäre, das Problem ist halt, dass sie damit ihr Geld machen.
Ja, genau. Da haben die von Google halt wenig Interesse dran. Mhm. Plus, ich glaube halt einfach auch, dass statische Permission-System in Android viel zu tief verankert ist, weil ja auch nicht nur dann eben in den Apps und so, sondern und in der Art, wie man die Apps baut, sondern eben auch über die Art, wie der Play Store und andere Stores die Apps verteilen müssen. Das heißt, es hätte viel zu krasse Auswirkungen auf die ganze Codebase und auch den ganzen Technologie-Stack, um es mal so zusammenzufassen, ja, dass man das einfach so mit einem neuen Minor-Release, also so Android 4.5 oder so, oh, jetzt.
Bei iOS war das ja auch früher so, dass das so war, oder? Oder war das schon immer?
Bei iOS war das so, dass gewisse Dinge am Anfang eben geblockt wurden und zwar eben asynchron auf Freigabe warten mussten. Mhm. Beispielsweise, glaube ich, Camera Access ganz am Anfang. Mhm. Und Apple ist da insofern halt einfach ganz anders unterwegs, weil sie das ja nie irgendwo in den App-Richtlinien, also es gibt ja nirgendwo, wenn du eine App im App Store anschaust, so ein Sheet, wo steht die Permissions, macht, ja, was ich auch sehr gut fände, wenn es das gäbe. Das könnte man ja bei der statischen Analyse, die Apple macht, auch irgendwie rausdestillieren. Mhm. Das gibt's nicht. Ja. Das heißt, sie mussten an ihrer ganzen App Store Economy nicht viel ändern. Sie mussten nur einfach mit einer neuen Version, ich glaube iOS 5 oder 6 war das damals, neue Privacy Settings einführen und einfach sagen, bei all den APIs, wo du bisher die Kontakte so bekommen hast, zum Beispiel jetzt, ja, Kontakte, das ist jetzt deprecated, diese Methode, du musst jetzt diese neue Methode verwenden, die halt erstmal, also die asynchron funktioniert und erstmal vom Benutzer Permission einholt. Mhm. Das heißt, sie haben nur an ihrem SDK was verändert und hatten nur die Entwickler da und da sie ja auch nur einen App Store haben und so weiter, wäre das nicht so krass. Und Apple schneidet halt gern alte Zöpfe ab.
Ja. Ja, stimmt.
Kleiner Exkurs. Gehen wir zurück zu Facebook. Die haben nämlich noch was gemacht.
Noch was?
Noch was, oder die machen noch mehr.
Genau, sie machen nämlich Cold Storage. Quasi das, was Amazon Glacier macht, machen sie auch, aber nicht über Amazon Glacier, weil die haben einfach genug eigenen Shit. Sie haben sich was anderes überlegt. Nämlich, sie haben sich überlegt, okay, wir nehmen 10.000 Blu-ray-Discs und machen da all unsere ganzen Daten drauf.
Und dann kaufen wir 10.000 PS3, PS4.
Und dann geht's los. Und dann fahren die da drin los.
Die neue Version des Tape-Roboters,
ja. Ja, Blu-ray-Disc-Roboter. Ich finde, das hört sich auch gar nicht so falsch an, wenn man das so sagt.
Nee, prinzipiell immer nicht.
Also wenn du wirklich nur Daten hast, die nur lesbar sein müssen und dann eigentlich auch nicht immer, sondern nur ab und zu, warum nicht?
Naja, es gab ja mal bei CDs zumindest das Thema, dass halt einfach CDs sehr schnell kaputt gehen.
Dass sie kaputt gehen, ja.
Genau, und dass du die sehr spezifisch lagern musst, damit sie relativ lange halten. Mhm. Gleichzeitig ist es da aber auch wieder so, das musst du mit dem Tape und so auch, also.
Ja, ganz klar.
Ja, also das hat keinen.
Du hast ja so Tape Libraries extra dafür.
Genau, keinen großen Vorteil in der Hinsicht oder keinen großen Nachteil. Ich weiß nicht, wie die genauen Spezifika von Blu-ray da sind. Ich tippe mal, sie sind ähnlich, wenn nicht sogar ein bisschen anfälliger als jetzt zum Beispiel CD. Mhm. Natürlich gibt es da dann auch immer Checksumming und so weiter drüber.
Ja.
Aber klingt im ersten Moment erstmal legit, ja, was die da machen. Ja, so prinzipiell. Blu-ray ist jetzt nicht das geilste Format irgendwie so.
Aber das Problem ist, es gibt gerade nichts anderes, oder?
Ja, ich glaube auch, dass das einfach eher ein Marketingfehler ist, dass Blu-ray heutzutage bei uns nicht mehr so gut ankommt.
Ja, das Problem ist halt auch die Technologie selber. Einfach, du willst nicht mehr irgendwo eine CD kaufen und die dann in deinen CD-Player tun und dann die CD anhört oder anschauen, sondern du willst quasi alles haben, sofort.
Ja, ich glaube, das ist das, was unter das Thema eben Filterbubble fällt. Für uns ist das so, wir nutzen irgendwie Dropbox oder ich weiß nicht was für solche Sachen. Wir hatten es ja letzte Folge auch schon mal zum Thema Datenaustausch. Ja.
Datenaustausch.
Tatsächlich glaube ich, dass die wenigsten heute in der Form zum Beispiel mal jemandem eine Blu-ray brennen, weil das halt einfach ein Größenproblem ist.
Ja, das Problem ist auch, dass Blu-ray-Brenner einfach so teuer sind.
Genau.
Die sind so fucking teuer.
Aber im Bereich Home-Entertainment ist Blu-ray auf jeden Fall noch gang und gäbe, weil halt einfach...
Ja, das ist das Einzige, was du so...
die Versorgung mit HD-Content in Deutschland über Internet, Streaming und so noch nicht bei jedem angekommen ist. Und das mag technisch begründet sein, wie auch soziologisch.
Ja.
Soziopathisch.
Soziopathisch, genau. Ja, aber gut, ich meine...
Wäre mal eine gute Verwendung für Blu-ray auf jeden Fall.
Die Frage ist halt, wie viel macht es zu so einem Tape an
Platz sozusagen?
Magic oder? Aus? Also wie viel, warum sollte man nicht dafür einfach Tapes nehmen? Weil wie teuer ist so ein 900 Gigabyte Tape? Die sind gar nicht mehr so teuer. 100 Euro oder sowas? Ich, das war auch bloß geraten gerade. Die sind nicht unendlich teuer und du kannst das eigentlich machen. Und warum sie sich da jetzt für Blu-rays entschieden haben, konnte ich da auch nicht so...
Weil sie welche rumliegen hatten.
Ich weiß nicht, hat einer aus Versehen irgendwie 10.000 Blu-rays gekauft? Und ich dachte, was machen wir jetzt damit?
Genau.
Also der Artikel ist, beschreibt auch, dass sie das beim Open Compute Summit vorgestellt haben, quasi die Idee. Hm. Es sind 5 Petabyte Daten. Das ist schon irgendwie viel. Für Facebook.
Ja, ist nicht wenig.
Ja, okay. Also ich sehe schon, wir haben einfach keine Ahnung.
Ich sehe schon bald so, da fahren dann so LKW-Kolonnen irgendwie und werden gehijackt. Das sind alle Facebook-Daten drin.
Cold Storage.
Alternativ so bekommt dann auch eben der Ausdruck, mein Facebook-Profil ist vom Laster gefallen. Ganz neue Bedeutung.
Was denn das Facebook-Profil? Ja, fast vom Laster gefallen. Auf so eine Blu-ray drauf. Haben sie so in meine PlayStation 3 gesteckt und hat es einfach direkt hochgeladen.
Genau. So echt so Szenen vorstellen wie aus James Bond Goldfinger irgendwie, wo sie mit so LKW-Kolonnen so statt Gold eben Facebook-Profildaten und Fort Knox einlagern.
Das sind irgendwie 30 Millionen Facebook-Daten auf dieser DVD. Das sind 1 Million Yen wert. Das sind 5.000 Euro übrigens.
Ah. Danke für diesen Hinweis.
Kein Problem.
Moment, Cliffhanger. Das hast du bestimmt gegoogelt jetzt.
Nee, ich weiß das. Ich habe das nämlich mal nachgeschaut, weil es gab diese Show, wo du eine Million Yen gewinnen konntest. 1 Million Yen. Und Yen. Dann musste ich nachschauen, wie viel das ist, und das ist gar nicht so viel. Es waren 10.000 Mark damals. Und jetzt sind es knapp 5.000.
Haben oder nicht haben.
Ja, ist ja auf jeden Fall.
Ja.
Anyways.
Genau. Jetzt hast du mir meinen tollen Cliffhanger oder sonst wie Staffelstabübergabe zum Thema Google, weil wir Facebook jetzt hinter uns lassen, vermiest.
Wie hättest du den denn gemacht? Komm, wir machen es nochmal.
Genau, wir spielen es nochmal. Nein, passt auch. Es gibt eine neue Version von Chrome für iOS. Von Google.
Mm,
Google.
Oh, ja.
Oh Mann. Google macht auch Browser. Ja. Und dieser Chrome für iOS, der bekommt jetzt ein Feature, das andere Browser, Mobilbrowser, glaube ich Opera und so, schon länger haben, nämlich so Data Compression Support. Das heißt, sie schleusen die Daten erstmal über einen Proxy bei Google,
was ein bisschen
komprimieren die da, also ähnlich wie das Opera Turbo. Und Amazon hatte für den Kindle Fire ja auch mal so ein Browser-Trick vorgestellt.
Opera-Shit, das war so kacke einfach. Weil der hat dann die Bilder, das waren so normale Bilder, und dann hat er die so hart komprimiert, dass es nicht mehr sehen kann. Und denkst du, warum? Warum macht ihr sowas? Warum tut ihr mir sowas an?
Tja.
Kacke, echt.
Und naja, und ich meine, spätestens jetzt, also Aluhut-Modus, spätestens jetzt weiß Google auf jeden Fall, was du im Internet immer mit deinem Chrome da auch browsst, wenn sie es nicht schon bisher immer nach Hause telefoniert haben. Nee,
wenn du nicht bis jetzt immer darüber gesucht hast und dann den Link angeklickt hast.
Oder das, genau, ja. Sie haben außerdem noch eine neue Tab-Page eingebaut, die irgendwie ein bisschen anders designt ist. Mhm. Und sie haben Translation Support direkt in Chrome für iOS eingebaut.
Scheiße, ist das echt. Das ist
das so, sind
so nervig.
Die netten neuen Features in dem Chrome.
Also das Translation-Shit finde ich so super nervig. Ich habe das auch im Chrome wo ich das irgendwann mal Chrome benutzt habe. Dann bin ich auf irgendeine Seite gegangen und sehe, ja, diese Seite ist auf Englisch. Willst du sie auf Deutsch haben? Nein. Ich will diese Seite auf Englisch lesen und deine Übersetzung sackt.
Wobei, das kannst du dir abstellen. Du kannst das sagen, so Englisch nie übersetzen.
Ja, aber viel es
interessanter,
nicht.
Viel interessanter ist, wenn es dann zum Beispiel so Encoding-Fickfuck oder so gibt und das Ding halt immer sagt, die Seite ist auf Niederländisch oder auf Französisch oder auf Spanisch. Und ich so, nein, das ist ganz normales Deutsch oder Englisch.
Fuck.
Und das willst du nicht raffen. Und dass man da zumindest irgendwie nicht so eine Correction dann an Google submitten kann, nein, diese Seite war schon immer Englisch. Sondern
ja.
nur, also ich, weil dann kann ich ja nur sagen, okay, ich will jetzt dieses eine Mal nicht übersetzen. Oder man kann sogar auch einstellen, irgendwie auf dieser Seite merken. Das ist noch so der beste Möglichkeit an der ganzen Geschichte.
Also ich habe da so Probleme gehabt mit dieser Übersetzung, weil ich habe gesagt, okay, niemals Englisch übersetzen, und er hat mich trotzdem jedes Mal gefragt. Vielleicht war es auch Linux-Krepelsysteme, was weiß ich. Jedenfalls hat mich das so hart genervt, dass ich dann Firefox benutze.
Ja. Also und schlimmstenfalls oder sowieso dann ja noch, wie du sagtest, die Übersetzung ist einfach grauenhaft.
Ja, so.
Das ist einfach nur grauenhaft.
Ja, also das Schlimmste ist einfach.
Ergebnisse habe ich bei Französisch erreicht. Ich hatte ja kein Französisch, ich spreche kein Französisch, aber ich habe, wenn ich den französischen Artikel im Französischen gelesen habe, mehr verstanden als in den Krepelwörtern, die das Google-Ding da irgendwie versucht hat zu übersetzen.
Ja, ich hatte das
einfach jedes Wort für Wort.
Aber das Französische ist wirklich so. Wenn man das liest, dann geht es tatsächlich.
Ja.
In manchen Stellen, aber wenn du es hörst, ist es unmöglich. Hm. Aber Google-Übersetzung, ich hatte das für Chinesisch. Das war einfach super lustig, kann man nichts sagen. Aber es hat halt nicht wirklich weitergeholfen, weil dann kann ich mir auch gleich die chinesischen Zeichen anschauen, die mir gar nichts sagen.
Mhm.
Genauso wie die Übersetzung. Ja.
Naja.
Traurig. Aber so ist es. Und Compression Proxy, böse.
Böse, ja.
Böse. Aber sie compressen natürlich keinen HTTPS, weil ansonsten müssen sie man in the middle fahren. Was nicht so praktisch wäre für dich.
In Deutschland geht da alles. Temporär entschlüsseln.
Genau, die E-Mail temporär entschlüsseln.
Hier, perfekt.
Der beste Plan.
Finanziert von
Cloud-Cracking. Oh ja. Nee, die E-Mail ist super gut. Vielleicht sollte die E-Mail-Leute sich mal bei Chrome quasi sagen, dass sie da eine Möglichkeit haben, das temporär zu entschlüsseln.
Genau. Google, wir haben da was ganz Neues.
Wir haben da
ein ganz neues Feature. Das kanntet ihr. Ihr in eurem Silicon Valley kanntet es noch gar nicht. Und wir Deutschen kennen das. Es nennt sich temporäre Entschlüsselung.
Ich finde das ein super Name für die Sendung übrigens.
IT-Standort Deutschland.
Jetzt muss ich über das Ö suchen.
Kommen wir zu Ländern, die mehr kapiert haben, wie das mit dem Internet und modernen neuen Medien und so funktioniert und auch wie zum Beispiel Verbraucherschutz da funktioniert.
USA, oder?
Moment, ich sagte verstanden haben.
Okay.
Südkorea.
Südkorea ist so gut einfach.
Südkorea, genau.
Ist dein
Thema.
Das ist mein Thema. Südkorea hat nämlich richterlich beschlossen, dass diese Bloatware, wenn du dir ein neues Mobiltelefon kaufst, dass die löschbar sein muss. Und zwar zwangsläufig. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr euch auch so sehen, anstatt einem Nexus-Telefon irgendwie ein Samsung-Phone gekauft habt. Und da sind irgendwie 100 komische Apps drauf, wo dein Provider gedacht hat, das ist eine coole Idee, wenn du die hast.
Ja.
Zum Beispiel die Bild.de App, was so praktisch ist. Oder die, keine Ahnung was.
Das wird in Südkorea zum Glück nicht passieren, glaube ich.
Also das Schlimmste ist, du bist ja noch nicht mal sicher, wenn du ein Nexus-Telefon hast, weil bei Nexus gibt es die HP Mobile Printing Cloud Shit App. Und ich denke mir so, was zur Hölle? Und du kannst es nicht deinstallieren.
Das geht einfach gar nicht.
Und jetzt in Südkorea schon. Das heißt, du musst da immer deine Telefone kaufen. Das ist quasi nichts.
Naja, gut, man könnte das jetzt als Hersteller eben so lösen, dass man ein spezielles Südkorea-Image hat, ne?
Ja.
Apple zum Beispiel macht das ja generell nicht. Also zumindest macht Apple das insofern nicht, dass sie nicht andere Hersteller Apps und so weiter pre-installen lassen. Also zum Beispiel irgendwie hier den Carrier oder so.
Ja.
Aber natürlich auch beim iOS sind eine Reihe von System-Apps, die total wichtig sind für jeden dabei, die man nicht entfernen kann. Ich erinnere nur an die Aktien-App, an die Stocks-App. Braucht halt irgendwie kaum jemand. Und das wäre sinnvoll, wenn man sie auch entfernen könnte und nicht nur immer in so einen Murks-Ordner stecken könnte mit den meisten anderen System-Apps von Apple.
Ja. Was da ganz cool ist bei der Aktien-App, die fragt ihre Sachen per HTTP ab, die Aktienwerte. Und wenn man da Man in the Middle fährt, dann kann man da lustige Aktienwerte drauf zeigen.
Oh, da bist du aber ganz schnell im Bereich Insidergeschäfte.
Genau. Du fährst dann quasi
Manipulation.
Als Telekom fährst du dann den Man in the Middle Proxy, der die ganzen Börsenwerte für die Telekom ändert. Oder so, oh man.
Sie haben jetzt gerade Telekom-Aktien gekauft. Ich wusste gar nicht, dass ich hier Telekom-Aktien kaufen kann. Doch.
Wir haben das einfach direkt von ihrer Rechnung abgezogen, von ihrer Mobile-Rechnung. 30.000 Euro.
Oh yeah.
Jedenfalls cooler Move auf jeden Fall von Südkorea, beziehungsweise von den Richtern dort. Plus eins, vielleicht passiert es ja auch irgendwo anders.
Ja.
Genau, und die es gibt ein paar Ausnahmen für das, nämlich du darfst keine Apps deinstallieren können, die Wi-Fi-Connectivity, Near-Field-Communication, Customer-Service und den App-Store quasi bereitstellen. Das heißt, du kannst den App-Store nicht löschen, zum Beispiel, weil dann kannst du ja nicht mehr installieren, was ein bisschen blöd wäre. Oder Customer-Service, wahrscheinlich, weiß nicht genau, was die darunter verstehen, ich hoffe nicht alles. So, ja, die Bild.de-App, das ist Customer-Service für uns.
Genau. Ja, aber das kannst du wahrscheinlich echt in dem Moment irgendwie so rummachen, wo du dann sagst, naja, du kriegst die App halt nur, wenn du das kostenlose Bild.de Probeabo oder so
abschließt.
Was du dann nicht mehr löschen kannst. Und dann ist das ein Service.
Ja. Customer Service. Ja.
Genau. Das Phone geht auf Lockdown, wenn du die App löschst. Also, das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Du kannst diese App jetzt zwar löschen, aber dann zerstört sich dein Telefon halt auch einfach.
Selbst. Leider.
Leider. Wir können da nichts dran machen.
Du könntest ein neues kaufen von uns.
Genau. Das ist eine andere App zwangsweise drauf.
Ja. Zwangs-App.
Zwangs-App ist auch eine
Zwangsjacken-App.
Eine gute Sache.
Ja. Eine gute Sache auf jeden Fall.
Auf jeden Fall, ja. Dann für mich total toll, ja, weil ich Brillenträger bin. Vor allem, weil die Sachen dazu passen. Google Glass, ja.
Mhm.
Gibt's jetzt dann auch mit normalen, also für normale Brillenträger. Mhm. Wie sagt man im Deutschen dazu? Im Englischen ist das so super mit Prescription Glasses. Das drückt halt alles aus. Wie sage ich das auf Deutsch?
Verschreibungspflichtige Gläser. Eine verschreibungspflichtige Brille.
Ein Brillengestell mit Sehstärke. Mit eingeschliffenen Gläsern.
Keine Hipsterbrille. So ist es.
Ja.
Nee.
Ja, es gibt auch Hipsterbrillen mit Sehstärke. Ja.
Gibt es auch? Aber ja, dann sind es dann noch Hipsterbrillen.
Soll passieren. Ja, spätestens eben jetzt mit Google Glass, weil eben das auch für sowas kommt.
Oh, die haben das vor 2 Jahren schon gesagt, dass sie es haben.
Genau. Und der entscheidende Punkt ist eben jetzt der, es gibt halt eine Reihe von Frames, also Gestellen jetzt dafür, und dafür wird das funktionieren. Also die kann man wohl direkt dann bei Google kaufen.
Ah, okay.
Das sind auch alles im Wesentlichen so Hipster-Gestelle.
Ich habe gerade den ersten angeschaut und war da, ist die ihm raufgemalt worden, die Brille?
Das sieht schon etwas schräg aus, ja.
Ja.
Ist auch ein bisschen schlecht retuschiert. Naja, und die kosten irgendwie $220 oder so. Und
nur das also Gestell.
Okay. Genau. Und wenn du dir hier für $1,500 so ein Google Glass reinziehst, dann...
Ja, dann geht das auch schon, ja.
Was halt einfach auch wieder zeigt, ich meine, gerade heutzutage laufen eben sehr viele Menschen mit normalen Brillen rum, dass das mit dem Google Glass nicht so die super Idee eigentlich so ist. Also ein Wearable jetzt dahin zu machen, also vom Ansatz her ja schon, aber es gibt halt einfach zu viele Probleme.
Ja, das ist genau das Problem, dass du den Legacy-Shit zum Beispiel Leute mit Brillen.
Genau, einfach alles weglasern.
Weglasern, genau. Also sagen sie ja, du kriegst eine gratis Operation dazu. Genau.
Aber nur auf einem Auge.
Ja, nur auf dem Google Glass Auge. Und kriegst auch ein Google-Symbol reingelasert. Ein Chrome kriegst du auf dein Retina. Kriegst du drauf gelasert.
Genau. Du fragst dich dann immer mal wieder, warum in deinem Auge sowas rot leuchtet. Ja, das ist das Mikro. Das wir angebaut haben.
Oh. Das ist jetzt unpraktisch. Genau. Dann kriegst du auch direkt Werbung drauf, quasi.
Genau, dann kriegst du so ein bionisches Auge im Prinzip.
Awesome, ich würde es kaufen. Muss ich sagen. Ja, cool.
Ich möchte es ja immer noch mal probieren, aber es ist so wie Tesla.
Was?
Laser? Hier in Deutschland noch nie so gesehen, dass ich es mal probieren konnte.
Ich habe es tatsächlich auch noch nie gesehen hier in Deutschland, was schon ein bisschen traurig ist. Weil in den USA geben sie immer damit an, dass sie sowas haben. Fuckers.
Was wir in Deutschland dafür haben oder hatten?
War die SIGINT.
Mhm.
Und jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr.
Die SIGINT 2013 war die letzte SIGINT. 2014 wird keine passieren.
Und es wird auch keine weitere mehr folgen. Das ist extrem schade.
Und warum?
Ich war persönlich nie auf der SIGINT, aber ich habe immer gehört, dass sie sehr super gewesen sein soll.
Ja, du kannst auf die GPN gehen dafür.
Ich war auf der GPN.
Auf den College-Programmierer. Das ist schon was anderes, muss man jetzt mal so sagen.
Das freut mich zu hören, dass du jetzt sagst, das war was, oder das ist was anderes, weil ich hatte jetzt echt befürchtet, dass die SIGINT wie die GPN ist.
Ich denke nicht, weil Gulasch-Programmiernacht ist schon was anderes. Also es ist ein anderes Feeling, es sind halt einfach nur quasi Nerds, die da sind und Dinge tun und dann auch wieder gehen. Und es geht nicht um die Vorträge, es geht einfach, weiß nicht.
Nerds. Es geht halt um die Nerds.
Es geht halt um die Nerds.
Kann denn keiner an die Nerds denken?
Denk doch an die Nerds.
Ja.
Ja, guter Spiel bei mir auch was Besonderes. Ja. Auf jeden Fall. Wenn man sich das. Also es ist ein wenigstens einmal da gewesen sein, ist, glaube ich, okay. Hast du ja geschafft? Hast du jetzt quasi hinter dir?
Ja, ich habe damals in Karlsruhe gewohnt, da war der Weg nicht weit. Du
bist hingelaufen quasi, oder?
Ja, ich habe da. Das war so zwischen dem, wo ich gewohnt und wo ich gearbeitet habe. Das heißt, ich habe da einfach auf dem Arbeits- und auf dem Nachhauseweg dann vorbeigeschaut.
Nicht schlecht, sie haben Dedos 3D gedruckt.
Ja.
Nicht schlecht.
Ja. Das war auch immer. Ganz coolen Gebäude, also von diesem ZKM.
Ja, das ist ein cooles Gebäude. Ist
echt cool. Es hat irgendwie gerade deswegen, fand ich, irgendwie nicht so ganz reingepasst. So rein räumlich jetzt so von den Leuten. Naja, anyway. Die SIGINT, ich glaube halt auch einfach, also im ersten Moment ist es sehr verwirrend, weil es ja gerade extrem läuft. Also der C30C3 jetzt. Aber wahrscheinlich war genau das der Punkt, dass man sich gedacht hat, okay, wir wollen das nicht zu sehr streuen.
Und was?
Und wollen lieber einen Kongress im Jahr haben, denn der ist super awesome und vielleicht haben sie halt einfach auch zu viel in die Organisation dafür stecken müssen. Hm. Ich weiß es
meinst,
nicht,
dass
es
sie gibt da nicht kein gut offizielles Statement. Sind von ja, das Problem ist halt, wir haben hier einen Satz, der quasi alles beschreibt, nämlich sadly, there will be no other SIGINT in 2014 or later.
Genau, also es gibt noch, zumindest soweit wir gerade wissen, keine offiziellen Begründungen, warum
wir sind auch nur auf der SIGINT.ccc.de.
Ja, ich habe auch mal Press Releases vom CCC kurz gescannt, aber nichts gefunden dazu.
Hm. Schade.
Sehr schade, ja.
Gut. Die haben bestimmt Gründe, vielleicht.
Bestimmt.
Waren die Nerds einfach nicht geberisch genug.
Geberisch?
Gebärend genug.
Die Nerds waren nicht gebärend genug, ja.
Ja. Apple.
Apple?
Das ist die nächste, oder?
Apple. Nee, da war noch was.
Ah, nee, Wolf, genau. Wir können das auch nach hinten sehen. Wir können jetzt über Apple reden.
Oh, müssen wir nicht unbedingt.
Na gut, machen wir jetzt. Doch, Apple. Gut.
Ja, aber jetzt kommen ganz viele große Zahlen.
Okay, dann sag doch mal Zahlen.
Große Zahlen hier. Apple. Hat die Results für das erste Quartal 2014 rausgebracht. Das ist das Quartal, das bei Apple halt irgendwie witzigerweise im Dezember 2013 endet. Also es ist halt Fiscal Quarter, ja, tut mir leid. Und im Wesentlichen, mal wieder Record Revenue. Und zwar.
Alles besser, schneller,
höher, 57 weiter. Milliarden Umsatz und Reingewinn 13 Milliarden, was der gleiche Wert ist wie im Vorjahresquartal, also dem gleichen Quartal im vorigen
und das
Jahr.
Und
es
ist ein Viertel.
Damit wird ja in der Regel verglichen, so, ja.
Das ist einfach ein Vierteljahr.
In 3 Monaten, das muss man sich echt auf der Zunge zergehen lassen, in 3 Monaten absurd. Hat Apple 13 Milliarden Dollar Cash gemacht.
Cash Money.
Ja. Und
fucking absurd.
Und das Witzige ist immer noch, also egal wie man jetzt zu Apple steht, aber wer erklärt mir bitte jetzt mal, außer mit menschlicher Blödheitspsychologie, dass es immer so ist, also rein erfahrungstechnisch aus den letzten Jahren, letzten Quartalen, immer kommen neue Erfolgsergebnisse von Apple und immer geht dann trotzdem die Aktie kurz runter, weil alle so, wir hatten mehr erwartet.
Fucking 13 Milliarden. Was können Sie sich dafür, mit wie vielen Milliarden können Sie sich
kaufen? Ich kann es mir halt mittlerweile nur noch vorstellen, dass es einfach so forciert ist von den ganzen Leuten, die dann nämlich sagen, wir ditchen jetzt kurz die Apple-Aktie ein bisschen runter und dann kaufen wir ein paar. Naja, krass, ich habe immer noch keine Apple-Aktien.
Warum eigentlich nicht?
Weil ich dieses Spiel nicht spielen möchte.
Ich möchte dieses Spiel
ganz nicht schlau vom Rand aus kommentieren. Ja.
Genau, wie doof ihr alle seid. So.
Genau, so. Jetzt.
Aktien sind eh was Komisches, ja, finde ich. Aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Aber wir werden gleich sehen, jetzt machen wir einen kurzen Einschub und dann werden wir gleich sehen, was man mit dem Geld alles machen könnte.
Was könnte man mit diesem Geld alles machen? Zum Beispiel, genau.
Bleiben Sie dran.
Alle Wolfgames kaufen.
Genau, und dann hätte man das Geld immer noch übrig. Aber man müsste auch Debian-Developer sein.
Ja. Wenn man, jetzt zur nächsten Geschichte nehme ich, wenn man Debian-Developer ist, dann kriegt man alle Wolfgames.
Ja.
Geschenkt quasi als
alle.
Alle. Und zwar?
Auch das erste Half-Life.
Sogar das erste Half-Life, auch das Half-Life 2.
Auch The Lost Coast.
Ja. Auch Half-Life 3. Warte, nee.
Wenn es dann raus ist.
Ja, dann kriegst
du
es.
Wenn du dann immer noch Debian-Developer bist.
Nee, tatsächlich ist es egal, ob du
Bin ich Debian-Developer, wenn ich einmal an die Mailinglist geschrieben habe, dass irgendein Package nicht geht?
Sobald du sobald du in der Debian-Keychain bist.
Okay.
Wenn du das nämlich bist, dann kannst du eine signierte E-Mail mit deinem Keyring, mit deinem Keychain quasi, mit deinem Key an diese E-Mail-Adresse schicken und dann kriegst du ein Free Subscription für alle Wolf Games.
Auch für die Windows-Version davon.
Ja, gut, auch
die,
für die
Keys gehen ja eh wahrscheinlich dann übergreifend.
Ja, das ist ja relativ cool eigentlich bei Steam.
Ja, ja, stimmt. Da sind die mittlerweile ziemlich cool drauf.
Ja, aber das ja, immer noch doof, dass es nicht so richtig viele Games gibt, die unter Linux auch funktionieren.
Genau. Das war Möglichkeit Nummer 1.
Genau.
Wenn also, du 13 Milliarden Dollar rumliegen hast, wie du dein Geld ausgeben könntest.
Du könntest es an Debian Developer geben, weil die haben es verdient.
Genau.
Muss man jetzt mal so sagen.
Genau. Alternativ hätte man Motorola Mobility kaufen können.
Ach so, ja. Könnte man auch machen. Und zwar viermal.
Google die schon länger hätte loswerden wollen eigentlich. Ja. Die haben sie irgendwie vor 2-3 Jahren oder so, glaube ich, oder mehr schon, für 12 Milliarden, wenn ich mich nicht ganz irre, mal
relativ
gekauft.
Viele Moneys. Also quasi für ein Quartal haben sie gekauft. Ein Amazon ein Apple-Quartal haben sie es gekauft.
Genau, und jetzt verkaufen sie es für ein Viertel eines Apple-Quartals wieder. Ja. Ja, und zwar an Lenovo. Die kennen wir irgendwoher. Das sind nämlich auch die ThinkPads gekauft haben.
Ja, und die IBM-Server.
Genau, die IBM-Server-Line.
Ich glaube, sie kaufen einfach Dinge.
Die kaufen einfach Dinge, ja. Also alles, was irgendwie mal cool war.
Genau, zum Beispiel IBM-Server. ThinkPads sind immer noch cool, finde ich, ja.
Ja. Muss man so sagen, wenn man an einem ThinkPad sitzt.
Ja, wenn man ein ThinkPad hat.
Genau.
Ja.
Genau. Jetzt gibt's dazu natürlich eine Reihe von gleich Leuten, die aufschreien und sagen, oh, voll der Fail, voll der Missverkauf. Das hört sich erstmal auf jeden Fall komisch an, wenn man sagt, okay, wir kaufen das für etwa 12 Milliarden und verkaufen das ein paar Jahre später wieder für 3 Milliarden.
Ja.
Da haben wir irgendwie wohl 9 Milliarden auf der Strecke gelassen, so nach Adam Riese. Stimmt nicht ganz. Es ist nämlich mitnichten so, dass sie sie einfach komplett verkaufen, sondern zum einen behalten sie sehr viele der Patente von Motorola Mobility.
Ja.
Wahrscheinlich auch nur die Guten. Die Schlechten kriegt Lenovo.
Die Guten.
Die cool klingen, kriegt Lenovo, aber die können nix. Ja, die Guten. Und es gab außerdem eben noch die Info, dass letztes Jahr Google schon eine Cable Company, also Kabel Set-Top-Boxen Company, die zu Motorola gehört hatte, die sie damals auch mitgekauft hatten, für, glaube ich, irgendwie 3 bis 4 Milliarden irgendwie verkauft hatten.
Verscherbelt.
Oder schon. 2012 schon.
Ja.
Das heißt, so einfach ist die Rechnung nicht.
Ja, das.
Aber es hört sich schon nicht so cool an, glaube ich.
Ja, also das war auch eigentlich ein Problem für Google selber, weil sie ja dann quasi ihre eigene Mobile Hardware haben. Aber eigentlich wollen sie es ja gar nicht, sondern sie wollen quasi, die ganzen anderen Android-Hersteller quasi auch nicht auf damit quasi ja, genau dieses. Und ja, also sie waren ja quasi Konkurrenten zu den ganzen anderen Android-Telefonherstellern, zum Beispiel zu Samsung oder so. Und das wollten sie eigentlich gar nicht haben, so, sondern sie wollten ja eigentlich weiter ihr Android-Zeugs verscherbeln wollen. Und damit haben sie jetzt ihre Hardware abgestoßen und haben die coolen Sachen behalten. Zum Beispiel auch dieses Phoneblocks, die Phoneblocks-Abteilung von irgendwie, wie viele Leute waren es, 20 oder so, die das angefangen haben, was die einmal als ein paar Designer mal als, oh, das wäre ziemlich cool, wenn man das haben könnte, beschrieben haben. Wo wir auch schon mal früher darüber geredet haben.
Interessant an der Sache ist, das hat der Chat mich gerade drauf gebracht, Lenovo hat auch Medion gekauft.
Warum?
Also das zumindest ist, gehört Lenovo
was waren
knapp
Medion?
90% der Aktien von Medion. Medion ist die Firma, ja, die hauptsächlich für Aldi Computer
ja, aber
gebaut
was
haben, hat.
Was waren die davor? Waren die selbstständig?
Ich glaube, die waren davor hauptsächlich selbstständig. So. Also eigenständig sind halt Aktien notiert, börsennotiert und dann hat halt Lenovo irgendwie hier im Oktober 2012 seinen Anteil auf oder noch über 80%, 87,5% der Aktien von Medion.
Was machen die denn? Medion IBM Home Server oder so?
Ich habe keine Ahnung, mehr, aber
also das Play Center für so aus.
Wie lässt das denn nicht dumm? Ich habe keine Ahnung, wie viel Umsatz über diese klassischen Aldi-PCs
für, noch geht. Für 399 Euro kannst du ja in so einem Play Center kaufen.
Ja. Interessant an der Sache sind übrigens noch, das sind jetzt natürlich 2012er Zahlen, habe ich mal kurz so nur zum Vergleich geschaut. Lenovo hat im Jahr 2012 knapp 30 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und eine starke halbe Milliarde Gewinn in einem Jahr.
Krass. Das ist auch gar nicht mal so viel.
Ach, das sind die Big Player.
Gleich hinter Apple.
Genau, gleich hinter Apple.
Die Big Player.
Ja. Also Lenovo kauft alle möglichen Dinge.
Lenovo kauft Dinge, obwohl die gar nicht, obwohl man denken könnte, dass sie gar nicht so viel Geld haben. Irgendwie.
Ja.
Was ein bisschen weird ist.
Ja.
Aber na gut, solange sie die Sachen nicht kaputt machen.
Was bedeutet das jetzt eigentlich konkret für die Geschichte Android und Google? Also klar, Android bleibt bestimmt das Hauptbetriebssystem von Google im Mobile-Bereich,
ja.
Aber sie hatten ja Motorola Mobility damals gekauft, weil sie dann eben einen Haus- und Hofhersteller sozusagen hatten.
Den sie aber nie benutzt haben, was
genau,
echt vollkommen
was total behindert war von ihnen. Und
damit
bedeutet es wahrscheinlich jetzt auch nichts weiter. Weil
ja, sie haben ja LG dafür quasi verpflichtet, für ihren Haus- und Hof-Nexus-Hersteller. Ja,
erst LG, ne?
Samsung, Siemens.
Ja, jetzt gerade wollen sie irgendwie enger mit Samsung wieder zusammenarbeiten.
Ja, Samsung, die Nexus 10, glaube ich, die großen, waren ja auch von Samsung, oder? Von welcher Firma?
Ich habe da mal was von gelesen, dass die, glaube ich, ursprünglich von Asus kamen. Da habe ich mich da geirrt. Ich bin bei den dem Who is Who der Kistenschieber im Android-Bereich bin ich nicht ganz so.
Also Nexus 10 ist Samsung.
Auf das jeden ist Fall. Samsung, okay.
Also ich habe hier jetzt Amazon.de eingegeben und da ist das jedenfalls so.
Okay. Ja, interessant an der Sache ist eben genau die Tatsache, dass sie Motorola Mobility damals gekauft hatten. Hm. Das sollte ihr Haus- und Hofhersteller werden.
Ja.
Ist es nicht geworden. Stattdessen haben sie
es verkauft.
Ungefähr mit allen anderen rumgemacht, nur nicht mit Motorola.
Das
verwirrend war. Und alle haben noch befürchtet so, oh nein, jetzt wird Google nur noch mit Motorola
und
die werden den Early Access auf den Source Code kriegen und die werden die viel geileren Devices machen können, ja, weil sie besseren Zugriff auf neuere Versionen haben. Genau das Gegenteil.
Das hört sich so ein bisschen wie so eine Liebesgeschichte an, wie du das gerade erzählt hast.
Du hast mich betrogen.
Nein, die waren nur noch mit der rum. Was ist mit los? Die Bitch.
Genau.
Ich will auch mitmachen. Und dann wollte Google eigentlich gar nichts mit denen. Mit ihr.
Ja.
Er hat es quasi nur verheiratet, um quasi an das Geld zu kaufen von denen.
Die haben in Wirklichkeit haben sie sozusagen auf der Ebene nur so Partyfotos gefälscht, auf denen sie angeblich rummachen.
Genau. Und zum Ende wollten sie es bloß an den Opi quasi, die Patente.
Einfach nur wegschieben.
Ja, genau.
Hier, nimm,
kein Problem. Jetzt will ich sie auch nicht mehr. Jetzt hässlich.
Ja.
Ich mache hier lieber mit der Giro.
Die machen mir die viel schöneren Telefone.
Yeah, die machen sleek. Ja. So gut. Alles macht Sinn jetzt. Apropos Computer. AMD hat ihren ersten ARM-Prozessor vorgestellt. Den 8-Core Opteron A1100.
A1100. Genau.
Und zwar, was kann der irgendwas
Gutes? Naja, so wie das bei AMD in der Regel läuft, kommen halt erst die Serverprozessoren.
Mhm.
Was natürlich auch vor dem Hintergrund eben des Ökosystems von Betriebssystemen her Sinn macht, weil Windows und so gibt's ja zum Beispiel jetzt zwar theoretisch für ARM, aber praktisch nicht.
Praktisch eigentlich nicht, nee.
Spätestens nachdem ja Microsoft gesagt hat, nö, okay, es gibt keine neuen Windows RT-Geräte. War aber ein netter Versuch.
Nice try.
Ja. Dann hat sich AMD halt gedacht, okay, gut, was können wir machen? Serverprozessoren, da gibt's ja so dieses andere Betriebssystem.
Mhm. Dieses Linux.
Genau, dieses komische, das auch auf ARM aber läuft. Voll toll.
So praktisch.
Voll praktisch, dass gerade die komischen Sachen, ja,
gerade ja,
auf denen keiner Spiele spielen will,
auf Servern laufen. Eigentlich auch. Wenn du überlegst, dein Telefon ist ja eigentlich auch ein...
Oh. Ja. Das ja, heißt, Angry Birds. Ja.
Angry Birds, das ist kein genau. Spiel, meinst du?
Ja, ich dachte so eher an den klassischen Gaming-Markt.
Ach so, du meinst ja. An Counter-Strike.
Genau.
Nur das gehört jetzt
ursprünglich. Counter-Strike.
Ja. Naja. Und Unreal Tournament.
Genau, genau.
Es gibt eigentlich nur die beiden Spiele. Genau,
ja.
Gibt den
so. Battlefield. Naja, good times. Anyway, es gibt da eben jetzt dann eine ganze neue Reihe an Opteron-Prozessoren, die ARM-basiert sind. Der erste ist der Opteron A1100. Den gibt's als 4 oder als 8 Kerner, Cortex A57 Architektur, das ist eine 64-Bit ARM Architektur, was ja auch lange so das Hindernis war, warum viele gesagt haben, solange ARM nicht 64-Bit tauglich ist, hat es keine Bewandtnis im Desktop oder gar Server-Segment. Ja. Aber es gibt ja jetzt verschiedene Ansätze. Ich wäre interessiert daran, ob das die eigentliche ARM 64 Architektur ist oder ob sie die genommen haben, die ja Apple da, glaube ich, selber gebaut hat. Wo ich auch nicht sicher weiß, ob Apple die komplett selber gebaut hat oder ob sie da Licensing betrieben haben.
Ja.
Anyway, 64-Bit, voll toll. Läuft auf mindestens 2 GHz pro Kern. 4, 8 Kerne, hatte ich schon gesagt. So prinzipiell mal hört sich das super an.
Ja, das Problem ist ja, also die müssen jetzt noch performen und dann ist quasi Gewinn.
Genau. Genau.
Weil das und, Problem ist, es ist ja alles nicht so hart optimiert auf dieses ARM-Zeugs, weil das ja alles, weil es quasi neu ist, schon wieder. Mhm. Und deswegen kann es da Probleme potenziell geben von Performance. Aber ich meine, wenn die Dinger schnell sind und also der Rest hört sich alles in Ordnung an, irgendwie super viel Gigabytes RAM unterstützen die und PCI Express unendlich viel und SATA-Ports und Gigabit. 10 Gigabit Ethernet-Ports.
Interessant an der Sache ist auch noch, dass sie da nicht Halt machen sozusagen und sagen, naja gut, gibt jetzt hier Prozessor, sondern sie bieten halt auch ein entsprechendes Development-Kit an, dass man Micro-RTX-mäßig ein bisschen tinkern kann. Und das hört da dann wiederum bei der Hardware nicht auf, sondern sie gehen halt auch auf eine Fedora-basierte Linux-Distribution, wo Entwicklungstools und auch die ganzen Sachen, die man halt so standardmäßig für so einen Server, also die der Normalmensch von uns, wenn er mal an Server denkt, so den klassischen LAMP-Stack, die schon alle vorbereitet sind. Also man muss ja natürlich für ARM dann auch entsprechend kompiliert, mindestens, wenn nicht gar angepasst werden.
Ja. Also meistens gibt es dafür einfach Pakete, also speziell jetzt bei Debian ist zum Beispiel so, dass du quasi fast alle Pakete einfach so für ARM
bekommst. Gibt's schon und das will halt AMD da schon den Leuten zur Verfügung stellen.
Vorkauen quasi.
Genau, vorgekaut, liefern, damit es einfacher läuft, was ich gar nicht schlecht finde.
Ja, Fedora ist jetzt auch gar nicht so weit weg von Red Hat, was ja dann die kommerzielle Lösung dafür wäre. Ich weiß aber gar nicht, wie das da aussieht gerade mit ARM. Ich glaube, die haben nichts. Red Hat. Aber also Red Hat ist ja das, woran man Red Hat prepares for 64-Bit ARM-Prozessor. Das hört sich richtig an. Red Hat ist ja das, wenn du als Firmenkunde sagst, okay, irgendwie wollen wir kommerziellen Support haben, dann nimmt man dann meistens schon noch ein Red Hat Linux, auch wenn das halt, also man muss sich überlegen, ob man das wirklich haben will oder auch nicht. Aber prinzipiell ist es ja dann der kein weiter Schritt mehr von Fedora zu Red Hat, weil das ja eigentlich alles gleich ist.
Genau. Ja gut, man muss sich als gerade als Unternehmen halt immer so überlegen, will man eben den heißen Scheiß, also das, was halt die Admins toll finden, oder das, wo man notfalls mit genug Geld das Problem erschlagen kann, indem man Support kauft.
Ja, richtig.
Zumindest das ist das Versprechen von dem, dass man so Supportleistungen einkaufen kann. Mhm. Interessant an der ganzen Geschichte finde ich außerdem jetzt eben noch, dass es AMD ist, die in den ARM-Markt einsteigen.
Das ist echt also, cool. Aber gut, wer soll es sonst machen?
Ja, also ich meine jetzt Intel wundert mich nicht, dass die nichts mit ARM machen, weil die
nachdem
sie ja der x86-Vertreter Numero Uno sind. Ja. Ja, also sie ja immer sozusagen versuchen, alles irgendwie mit x86
zu lösen. Die haben garantiert auch so Wurfblätter, wo drauf steht, dass x86 das einzig Wahre ist oder so.
Ja, so Propagandablätter,
Keiner braucht ARM, weil ARM kann viel weniger oder so, haben sie bestimmt reingeschrieben.
ARM ist voll ARM,
Lieber.
Ja. Naja, aber interessant finde ich es allemal, weil AMD früher auf jeden Fall auch gerade die 64-Bit-Architektur bei x86 häufig eine leitende, eine führende Rolle inne hatte, obwohl sie ja nie so der große Big Player da waren, sondern immer weit hinter Intel gestanden sind. Zumindest was Zahlen eben angeht.
Ja, jetzt ist ja, also sie wollten ja eigentlich immer so cool sein wie Intel.
Genau.
Beziehungsweise waren es ja zum Zeitpunkt auch zum Beispiel die AMD Athlon X 2400 oder wie hießen? 2400.
Ja, diese XP-Reihe.
Ja, ja, genau. XP war das XP 2400. Hatte ich jedenfalls und der war, ja. Das war eine coole CPU,
der Venice, halt voll. Der Venice-Kern so um diese Zeit rum. Genau. Da haben sie, also die haben damals mit dem Pentium 4 konkurriert und der Pentium 4 war halt einfach nur ein stromfressendes Monster, das kaum zu kühlen war.
Richtig.
Und brauchte teilweise speziellen RAM und solche Sachen und da war AMD einfach super dagegen.
Ja, und das hat dann aber auch irgendwann wieder aufgehört, nämlich mit der Core 2-Serie, würde ich jetzt
genau,
einschätzen.
Genau, mit der Core 2, genau. Generation hat Intel dann das Ganze wieder gewonnen. Ich meine, AMD hatte auch ein paar nicht so ganz glückliche Deals, glaube ich, gerade so was die 64-Bit-Architektur anging gehabt.
Ja.
Weil Intel hatte ja auch eine 64-Bit-Architektur, diese Itanium-Geschichte.
Ja.
Und die ist ja total gefloppt und dann haben sie halt die von AMD mit übernommen.
Ja.
Vielleicht hätten sie sich da ein bisschen anders aufstellen müssen, aber das ist alles hätte Fahrradkette.
Ja, ja, so ist es halt. Aber so ist es mit den meisten Sachen. So hättest du mal Apple Aktien gekauft?
Hätte ich die irgendwann gekauft, so vor 10 Jahren oder so,
genau.
Dann wäre ich jetzt reich.
Für immer. Hättest du genug gekauft, natürlich auch nur.
Genau.
Weiter.
Weiter im Text.
GitHub.
GitHub. GitHub hat einen Security Bug Bounty gestartet. Das heißt, ähnlich wie andere große Open Source oder sonst welche Programme. Also
wenn ich dann irgendwelche Sachen auf GitHub fixe, kriege ich dafür Geld? Nee, oder?
Ja, so im Prinzip. Also zumindest, wenn du ihnen eben sagst, hört mal zu, ihr habt den Security Bug und du kannst ihnen irgendwie das nachweisen und ich glaube auch irgendwie einen Fix anbieten. Die genauen Regeln haben wir verlinkt. Oder zumindest den Blogpost, der das Ganze einleitet.
Das sind keine genauen Regeln, den Blogpost, aber so ist es.
Und ist auch nur für einen Teil der Products and Services von GitHub gerade verfügbar. Für andere nicht. Wahrscheinlich so, ja okay, für die API und für die Gists oder Gists, für die Webseite natürlich.
Mhm.
Ja, das sind halt so die Sachen, die eben eine massive Außenwirkung haben, wenn die Probleme haben und deshalb ist das natürlich verständlich.
Klar, wenn du quasi was auf der Startseite findest, dann bist du wahrscheinlich immer noch nicht reich, weil sie dir maximal $5,000 geben. Aber so ist es.
Ja, aber nicht schlecht.
Nicht schlecht, ja. Google hat auch Bug Bounty für den für das nächste, wie heißt das? Browser Hacking Contest, Dings, wie heißt es?
Summer of Code? Nee. Mm. Das ist, wo man eigene Projekte hackt.
Ponium, oder?
Das sagt mir gerade wenig.
Ich glaube so.
Da habe ich mich nie beteiligt. Ponium, ja.
Heißt Ponium.
Ponium 3.
Genau, und sie haben, glaube ich, dafür unendlich viel Geld in den Topf geworfen, irgendwie 2,5 Millionen. Pound to Own heißt es, fuck.
Pound to Own,
so. Pound, und Ponium ist, wenn du den Chrome gepwned hast, quasi, ist Ponium dann. Und ich glaube, sie haben ganz schön viele 2 Millionen US-Dollar in den Topf geworfen. Ich finde den Artikel jetzt aber gerade nicht, aber ich finde den später bestimmt.
Mhm.
Jedenfalls, ja, also Google war eh eine von den ersten, die sich um solche Sachen gekümmert haben überhaupt und die da auch wirklich Geld in die Hand genommen haben und zwar so, dass man dann auch als Researcher davon leben kann, weil das ist ja immer die Sache, so, ja, kannst irgendwie $100 von GitHub bekommen und du kriegst halt irgendwie ein bisschen mehr Monies von Google.
Ja, gleichzeitig
spannend.
Ist halt die Frage auch dabei immer, weil sich ja gerade auch wieder über die NSA-Geschichten und so gezeigt hat, dass halt immer so, wie soll man das nennen, Schwarzmarkt, Straßenpreise für Security-Lücken gibt, ja. Und
wenn du da nicht mithältst, dann geht er auf die Schwarzmarkt.
Genau, und wenn der offizielle sozusagen, also der richtige Weg, die auch die Möglichkeit anbietet, zu sagen, okay, also ich krieg da ein bisschen Cash-Moneys dafür und ich krieg vielleicht auch noch offiziellen Fame und so weiter.
Ja.
Dann werden sich vielleicht ein paar, zumindest eben der ethisch-moralisch richtigen Hacker vielleicht entscheiden, das da publik zu machen und dann dafür zu sorgen, dass die auch gefixt werden können, anstatt die halt die ganze Zeit so kalter Kriegmäßig in ihrem Kämmerchen behalten zu können.
Genau, wie jetzt zum Beispiel die Windows XP Zero Days, die dann alle gefahren werden, ein halbes Jahr nachdem Windows XP ausgelaufen ist.
Mhm.
Weil, wenn du ein bisschen klug bist, dann benutzt du nicht sofort. Aber das Ja, ein bisschen Zeit geben und dann alle
bauen. Bisschen zu offensichtlich.
Ja, ja, richtig. Ja, genau.
Wahrscheinlich macht Microsoft das selber.
Ja, ja, die machen das selber. Die haben selber ihre Zero Days. Ha, kaufe, wir haben den Source. Wir haben den Assembler Source auf Arc.
Genau.
Shit. Wir haben noch was in unserem TCP-Stack gefunden. Ups. Naja, jetzt wird es nicht mehr gefixt. So ist es halt. So.
Letzte News von dieser Woche. Constanze Kurz.
Constanze Kurz.
Vom CCC.
Verklagt Leute.
Möchte Leute unter anderem der Bundesregierung anzeigen.
Möchte sie das machen oder hat sie das?
Wird.
Sagt wird.
Sie. Es gibt eine Klageschrift, die von irgendeiner entsprechenden Anwaltskanzlei schon verfasst wurde. Ich weiß nicht. Wird die dann jetzt per Postkarte eingeworfen, ja?
Nee, per E-Postbrief natürlich.
Ich fände das super, wenn man das gerade da dann so machen würde, dass man sie per Postkarte einwerfen würde, einfach nur, um sie selber zu trollen. Naja, und die Begründung lautet darauf hin, dass also es geht konkret gegen Mitglieder der Bundesregierung und die Präsidenten der deutschen Geheimdienste. Welche genau, jetzt sind nicht genannt.
Die Präsidenten, die Geheimpräsidenten.
Genau, die Geheimratspräsidenten. Halt die alle, die in der Geheimratsecke sitzen, ja.
Ja.
In der eigenen Geheimratsecke. Und gegen die hat sie Anzeige erstattet wegen heimlicher Agententätigkeit. Ich schätze mal, damit meinen sie heimliche Agententätigkeit eigentlich für die USA. Naja, und Beihilfe zur umfassenden Netzspionage der NSA.
Gibt es dazu irgendwie schon
ein Urteil? Genaue.
Also der vorheriges Urteil? Oder ist das
erste? Ich glaube, das ist präzedenzmäßig zu betrachten. Ich finde das auch sehr interessant. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt natürlich da nur eine öffentliche Wirksamkeit haben soll.
Hat funktioniert auf jeden Fall. Wir haben nicht drüber geredet.
So ist das.
Und Heise
so
Online auch.
Genau, Heise Online, die FAZ, alle haben
drüber alle Großen berichtet. Quasi.
Genau, ja. Binärgewitter, Heise Online,
und die FAZ. Die Fats. Jetzt fehlt bloß noch die BTE-App und dann wirklich
alle genau. In Südkorea.
Ja. Ja. Aber keiner wird es lesen, weil sie alles deinstalliert.
Kann man mal machen, einfach Mitglieder der Bundesregierung zu verklagen wegen so einem Shit.
Finde ich okay. Finde ich okay. Haben sie verdient.
So. Themen hatten wir vorher Docker.
Ja, haben wir jetzt nicht mehr, weil der Flatty nicht da ist.
Genau, also das Thema ist sozusagen mit ihm ferngeblieben.
Ja, quasi für immer jetzt, weil nächstes Mal bestimmt was anderes.
Ja.
Aber ja, Docker ist super.
Wenn der Friday dann wieder kommt.
Genau, wir müssen ganz kurz über Docker reden. Docker ist super und eigentlich will es jeder haben. Außer du willst echt virtualisieren dann nicht. Genau.
Naja, wir wollen Docker hier ja eigentlich auch endlich mal haben.
Ich habe Docker.
Aber der Flydy ist nicht da.
Ja, ja.
Ich persönlich würde mich auch gerne viel mehr mit solchen Themen beschäftigen können.
Aber du musst arbeiten?
Ich muss arbeiten.
Ja,
ich muss
einfach.
Auf vielen Baustellen arbeiten. Unter anderem ja auch am Binärgewitter-Redesign, wo ich vor der Sendung auch mal kurz angeschrieben wurde dazu. Leider gibt's keine Neuigkeiten von mir, weil gerade andere Sachen.
Apropos, ich habe ja letztes Mal aufgerufen, dass mir lustige Sounds geschickt werden sollten.
Genau.
Ich habe einen per Irk bekommen, bei Twitter habe ich noch nicht nachgeschaut. Ich kann den mal kurz einspielen.
Wir haben auch einen Vorschlag bekommen in den Kommentaren zur letzten Sendung. Das war so... War das so angekündigt, dass das auch in Ordnung ist? Das muss ich jetzt genau nachschauen. Weil eigentlich sollten sie doch an deine... Ja. Hier stand, sie sollten geschickt werden an @makefu oder an makefu.brauchtsounds@syntaxfehler.de oder im IRC. Wir haben nicht gesagt, zumindest in den
nicht in Shownotes, den Kommentaren.
Dass in den Kommentaren genannt
werden.
Oh,
Kommentare lese ich doch nicht. Ich gehe mal hier auf
krepe.us. Das hättest du jetzt den Hörern so nicht sagen sollen.
Doch!
Das schneiden wir raus.
Ja, das hat jetzt keiner gehört.
Genau.
Nein.
Genau. Oh, nein. Den fand ich auch nicht schlecht.
Sehr gut. Der ist schon echt super. Ich habe jetzt, ich hol mal
den
an.
Ich habe den immer vorbereitet, wenn ich mit Hotlines telefoniere, den Nein.
warte, ich suche den ganz kurz raus. Ich habe nämlich von Age of Empires Sounds bekommen und die sind auch echt super. Nämlich
das erste oder das zweite? Weil im ersten gab es da keine wirklichen.
Ich weiß nicht.
Keine wirkliche Sprache.
Age of Empires 2. Ich weiß nicht, jedenfalls ist Age of Empires und ich suche den ganz kurz raus.
Genau.
Und du kannst so lange Soundboard. Na gut, dann müsst ihr jetzt zuhören, wie ich tippe.
Genau. Das Tippen gehört noch nicht dazu.
Ja. Oh fuck. Zip. Zip-Files. Das ist übrigens, wenn man OwnCloud benutzt und dann machst du einen Ordner und dann zippt er den, weil das alle können Zip benutzen. So, jetzt erstmal für Fail, mein Favorit für Fail. Das kommt übrigens von dem M-Job, glaub. Nichts Verwerfliches hoffentlich.
Der M-Job.
Ja. Ich muss hier noch Sound anmachen. Sound ist an und jetzt mache ich mal hier meinen Lieblings...
Dein Lieblingsart, Sound einzuspielen.
Ja, okay, und jetzt Fail erstmal. 13.
Klar, gib deinem Internetprovider die Schuld.
Fand ich sehr, sehr gut.
Nachdem wir in der letzten Sendung gelernt haben, dass das Internet ein Geschenk von Gott ist, gib deinem Propheten doch die Schuld.
Gib deinem Gott die Schuld. Und jetzt noch Success. Sehr gut. Hier, das ist eigentlich mein Favorit für Success.
Okay, das hört sich sehr stark nach Age of Empires 1 an.
So gut. So, so gut.
Das ist nicht schlecht.
Und ich habe noch andere Sounds bekommen. Oh, habe ich auch noch. Ist auch echt gut.
Ein Oh.
Warte, der ist auch von
Age of Empires. Können wir bitte ein Oh haben?
Ja.
Oh. Ich glaube, es war tatsächlich etwas leise.
Och nö, keiner hat's gehört. Also, oh. Ja, so ist halt.
Ja.
Okay, sehr gut.
Ich glaube, die Bounty in der Richtung steht auch noch. Es gibt leider nichts zu gewinnen. Außer
doch, ich überlege mir was.
Wir spielen das in der Sendung, auf jeden Fall.
Ich überlege mir was. Und ihr werdet auf jeden Fall in der Sendung erwähnt.
Genau.
Und zwar.
Wir spielen es nicht unbedingt ab, wenn es Schweinkram ist.
Ja, doch auch.
Ja, also speziell dann.
Extra dann. Von Sydney kommt übrigens der 999 von Hitler, die ich jetzt nicht abspielen werde. Weil genau. Ich muss erst runterladen.
Du musst erst runterladen.
Ja, das kannst
du bei YouTube in der 10.000-fache Wiederholung-Version.
Guter Ansatz.
Machen ja, das gibt's,
ist ja auch egal. Genau. Machen wir weiter.
Genau, das war Audiofu sozusagen.
Audiofu.
Immer wieder schön zu sehen, wie das klappt.
Genau, also vielen Dank auf jeden Fall an die drei, die mich hier recht haben. Und ich gucke mal kurz, ob ich auf Twitter auch noch was habe. Ansonsten kommt es in der nächsten Sendung.
Genau. Ich habe die Woche was gelesen und das empfehle ich auch vielen anderen zu lesen, auch wenn es, sage ich mal, ein bisschen in eine Kerbe schlägt, die viele von euch wahrscheinlich schon kennen. Und zwar ist das Thema Stewardship. Das finde ich einen sehr tollen Titel.
Von wem ist es?
Das darfst du sagen.
Passend zum Hitler-Einspieler, den ich jetzt nicht gebracht habe, NS Hipster.
Ja, genau.
Ach, so schön.
Oh, super. Naja, der NS Hipster, der Matt Thompson hat mal wieder was Tolles zusammengeschrieben. Worum geht's dabei? Er hat es unter dem Begriff Stewardship zusammengefasst. Es geht darum, wie open source ich Dinge? Oder wie beteilige ich mich an dieser Sache überhaupt, die so Internet und Open Source ist, die so funktioniert? Hat er lustige Beispiele gebracht, also dass ich hier mit Social Currency im Prinzip bezahle, also Fame ist so eine Art Social Currency.
Wie kann man damit bezahlen? Kann man das nicht einfach nur
indem
mehr
ich den
haben?
Bekomme.
Ach so,
der,
ja.
Der wird mir ja appliziert sozusagen.
Du kannst ihn nur bekommen, aber du kannst ihn nicht verschenken.
Ja,
du kannst nicht
man kann Fame ihn aber auch wieder verlieren.
Ja, ja, ganz klar. Aber du kannst nicht dein Fame quasi dafür dir was kaufen, zum Beispiel so ein Red Hat oder so.
Genau. Das Ganze ist betrachtet eben hauptsächlich unter der Geschichte iOS und macOS Libraries. Da muss man eben zugeben, dass es da bisher nicht so unbedingt das große Ökosystem gab. Und ist man zusammenschrieb von allem, was man machen sollte, wenn man ein Projekt open sourced. Deshalb sind auch viele Sachen eben speziell, zum Beispiel bei der Auswahl der License eben, wird berücksichtigt, dass sie App Store kompatibel sind. Themen wie Screenshots und so machen halt Sinn, wenn ich ein User Interface Control veröffentliche oder baue oder Demos. Und das Ganze hat halt durch die Verbreitung von CocoaPods in letzter Zeit im iOS-Entwicklerumfeld eben große.
Was ist ein CocoaPod?
CocoaPod ist wie ein Ruby Jam im Prinzip.
Nur für?
Für Objective-C, also genauer für iOS und macOS Code.
Okay.
Also CocoaPods ist halt ein Dependency Manager für solche Projekte und damit kann man das super machen, weil es von Apple sowas nicht gibt. Und da hat sich halt leider zum Beispiel eben abgezeichnet, dass viele Leute jetzt einfach mal irgendwie CocoaPods raushauen für alles Mögliche, aber halt kleine Grundprobleme nicht bedacht haben, wie ganz häufig fehlt eine License oder es fehlt ein gescheites Demo-Projekt und so. Und zum Beispiel, was das Demo-Projekt angeht, bietet CocoaPods mittlerweile nämlich eine sehr coole Möglichkeit. Es gibt nämlich einen Befehl in CocoaPods, dass ich mir so das Demo-Projekt von einem Pod auschecken und einfach mal kurz anschauen kann. Mhm. Das sollte man nutzen. Und natürlich auch so überhaupt, wie gehe ich damit um? Wie gebe ich sozusagen meinen Code der Öffentlichkeit? Ist es so ein Open Apache Graveyard Ding, so hier Welt Code und ich gehe dann? Oder mache ich das anders? Und das ist sehr gut zusammengeschrieben.
Ja, also es sieht dann quasi so ein bisschen aus wie zu den Anfangszeiten von Node.js mit NPM, wo du dann halt einfach irgendwas hattest und es hat garantiert nicht funktioniert, weil es halt irgendwie Node.js 12 gibt und aber das ging noch nur für 1 und deswegen funktioniert quasi nichts mehr.
Genau, also ein Stück weit ist tatsächlich so, auch wenn sich das jetzt irgendwie komisch anhört, erst jetzt die iOS- und macOS-Entwicklerszene so ein bisschen in diesem Prozess. Mhm. Und da finde ich das sehr gut, dass das hilft. Kann man mal durchlesen, kann man auch auf Software im Generellen natürlich anwenden.
Die PodSpec ist Ruby?
PodSpec, genau. Also CocoaPods ist selber Ruby-basiert, ist alles ganz viel Ruby. Und PodSpecs typischerweise und alle anderen Specs, die man da so schreibt, sind in der Regel Ruby-basiert.
Okay, alles klar. Ja, ist doch mal nett zu sehen, was, wie man das denn schön machen könnte, wenn man denn Bock drauf hat, weil es gibt ja auch ganz, ganz oft Sachen, wo du sagst, okay, sag ich mir, ist egal. Ja. Wenn es irgendjemandem hilft, ist gut, aber wenn es niemandem hilft, dann ist es halt auch mir egal.
Ja. Ich finde das schwierig vor dem Hintergrund. Ich arbeite zum Beispiel gerade an einem Projekt, wo ich eine komplett eigene iOS-Tastatur nachbauen muss. Mhm. Und ich habe natürlich erstmal gesucht, gibt es sowas schon? Und das gibt's halt nicht. Viele, eine Reihe von bekannten Apps, wie zum Beispiel Fantastical und Writer, also für iOS, haben sowas. Aber die haben das halt immer selber gebaut. Und ich habe nie gefunden, dass sie irgendwie da mal was open-sourced hätten davon.
Ja.
Und ich baue sowas gerade und ich würde das gerne open-sourcen. Aber gleichzeitig, nachdem ich eben diesen Artikel gelesen habe, oder genauer, mir sind die Prinzipien darin schon größtenteils länger bekannt, weil ich will das ja auch so haben von einem Open-Source-Projekt, wenn ich das mal beziehe, tue ich mir noch etwas schwer mit dem Gedanken, ob ich das nachher alles leisten kann, sozusagen. Mhm. Dass ich anderen da sozusagen gegenübertrete, wie ich es selber auch haben würde.
Ansonsten machst du es einfach unter ein Synonym und dann... Fuck that shit.
Genau.
Fuck die Leute.
Genau. Ansonsten mache ich es einfach unter meinem Synonym und unter einem.
Unter irgendeinem.
Unter irgendeinem Synonym.
Dessen Name Rantele ist.
Genau. Und stell es einfach bei Apache dann doch rein.
Ja, Open Apache Graveyard auf jeden Fall. Genau. Bester Plan. Sehr gut. Oder auch nicht gut. Ja. Ich habe auch noch ein Lesefu, nämlich Programmer bzw. Programming Films. Und es ist ein GitHub Gist, der so quasi Code Snippets hat, die dann einen Film quasi in zwei Zeilen oder in einem Einzeiler von Code beschreiben. Und das ist eigentlich sehr cool. Ist halt sehr, also ist sehr um die Ecke gedacht.
Das erfordert einen generell hohen Abstraktionsgrad und ein Verständnis von das, was man da, von dem, was
und man am besten liest, sollte man auch noch alle Programmiersprachen kennen.
Genau, alle. Und nicht nur Programmiersprachen, sondern eben auch
alle Dinge.
Wie Linux, Unix,
ja, die ganzen
Kernel-Treiber, was weiß ich,
Bot-Probing, alle. Zum Beispiel Taxi-Drivers, Lib-Modules 2.6.32 Kernel-Taxi.
Ja.
Sehr, sehr gut.
Das ist auf jeden Fall, was man für abends durchgucken. Es sind zwar immer die entsprechenden IMDb-Links dahinter, aber
ja, nee, das ist auch gut,
weil es echt kurz überwinden, glaube ich, mal irgendwie 2-3 Sekunden nicht auf den Link klicken und mal überlegen, was es sein könnte.
Ja, also viele Sachen gehen wirklich, das ist sehr cool und für alles andere, es ist nur der Link dabei, aber steht nicht sofort dabei, was es ist, sondern du musst auf den Link klicken, damit du weißt, was es ist. Was
also, ziemlich cool ist. Was meintest du gerade mit gehen? Also sie sind auch syntaktisch korrekt und funktionieren auf meinem Rechner so?
Vielleicht.
Also das mit dem Taxi-Driver funktioniert, glaube ich, nicht, aber andere Dinge natürlich. Ja, also wenn ich eine Programmiersprache habe und das ist syntaktisch korrekter Code ist, dann würde
ja,
das
ja auch die Syntax passt wahrscheinlich, aber es passiert nicht die Semantik.
Ja, bestimmt nicht.
Aber ist ja auch scheißegal.
Ich glaube auch nicht, dass da dann ein Film abgespielt wird.
Was? Verdammt, ich habe gedacht, wenn ich das in meine...
Das sind die ganzen Geheimcodes.
Ich habe gedacht, wenn ich das in mein JavaScript eingebe, dann passiert das Richtige.
Ja, das ist der eigentliche Grund, warum die Betriebssysteme heute so viele Gigabytes groß sind.
Weil die haben alle Filme dabei. Also. Alle IMDb-Filme sind da.
Ja, alle, die man da so halt abbilden kann.
Nee, alle.
Alle, okay.
Alle IMDb-Filme.
Okay, sold.
Sehr cool. Die Kommentare sind nicht so lustig, aber der Originalartikel ist aber immer sehr cool.
Okay.
Und 7 Revisions schon. Das wird alles besser.
Nicht
sehr gut.
Schlecht.
Ja, das ist mein Lesefu.
Zurück zum Thema Objective-C nochmal kurz. Das ist so eine Art sozusagen Ergänzung zu dem. Und zwar gab es diese Woche auch, oder genau am 20. Januar schon, also letzte Woche eigentlich, einen Artikel, wie ich heutzutage Objective-C-Code strukturiere, wenn ich ihn dann schreibe, was da so Best Practices sind. Das ist eine Sache, die ich selber schon sehr lange gesucht habe, weil ich es gewöhnt bin im Objective-C-Umfeld. Man trifft die ganze Zeit auf irgendwelche Gurus und die machen irgendwie alle möglichen coolen Shit.
Ja.
Aber man selber versteht nie, warum sie das machen. Also oder anders, man muss dann immer das fragen, so, warum machst du das so? Und dann erklären sie einem wieder ein bisschen.
Ja, aber wieder,
ich hätte
aber nicht
gerne
den kompletten,
mal so einen Zusammenschrieb gesehen, so eben, warum mache ich das heute so und das so und das so.
Und den hast du damit?
Den habe ich damit.
Oh yeah.
Gleichzeitig, wenn man den liest, denkt man in vielen Belangen auch echt wieder so, was ist ein Objective-C für eine weirde Sprache? Ist es auch in der Tat, aber gleichzeitig...
die einzige Sprache, die du benutzen kannst.
Genau, also erstens mal habe ich zum Beispiel unter iOS keine Wahl. Also RubyMotion, klar, theoretisch, aber...
Keiner wird es haben.
Und zum anderen hat auch Objective-C und auch speziell auch die Objective-C Runtime eine ganze Reihe netter Sachen eben. Die sind da gerade nicht gelistet, weil es ja eher darum geht, wie kommt man mit den Schwierigkeiten klar.
Mhm.
So, nur dass, falls jemand den Artikel jetzt liest, der nicht denkt, was ist das für eine primitive Sprache, die irgendwie nichts kann, weiß? Die kann keine Public, Private, Setter, Getter.
Das wird sie alles nicht haben.
Package Protected.
Package
Names.
Protected, Name.
Ja, also, was mir in Objective-C tatsächlich häufiger fehlt, ist gescheites Namespacing. Sagen wir es mal so.
Okay.
Naja.
Namespacing.
Dann wird das mein Mimimi der Woche in Objective-C fehlt gescheites Namespacing.
Ja. In Python, im Zen of Python ist übrigens der letzte Zen, Namespaces are one hooking great idea, let's do more of those. Wie passend. So. Wir haben keine Mimimis? Achso, doch, du hast
Mimimis. Ich hatte gerade eins vorgetragen, das kann ich leider nicht verlinken.
So ist es halt, man kann nicht immer Glück haben.
Und ja, hast du was? Fällt dir was ein?
Nee. Achso, doch, mein Bittlebee geht immer noch nicht, aber ich habe mich damit abgefunden, habe jetzt einfach kein Twitter. Deswegen kann ich auch nicht sagen, ob mir jemand was bei Twitter geschrieben hat, was schon ein bisschen traurig ist. Oh, warte, doch, hier. Ich benutze die Webseite. Die einzig wahre Webseite.
Du benutzt die Webseite?
Mal gucken, wo kann ich hier... nee, das ist alles falsch. Guck mal, hier schreiben mich wirklich irgendwelche Leute. Ah, hier. Okay. Okay. Fuck, mir haben so viele Leute geschrieben. Shit, auf Twitter haben mir voll viele Leute geschrieben. So gut.
Haben sie dir auch Sounds geschickt?
Ja, oder? Einer hat mir Sounds geschickt. Der eine hat was gesagt, ich soll irgendwas nehmen, aber hat mir keine Sounds geschickt.
War das jetzt für Fail?
Das war der Zonk.
Ach, Quatsch. Success.
Success, der Zonk ist immer Success. Das ist von HTC Works mit O-R-X geschrieben. Danke sehr. Genau. Ja.
Ja.
Ich habe
also
keine Mimis.
Also, ja, mündlich vorgetragen.
Mündlich, ja.
Ja, ohne Belege. Ja,
ohne Belege.
Aus diesem Internet. Vor der Sendung sind wir noch auf eine Sache gekommen, und zwar Forgotify.
Forgotify ist so gut einfach.
Und zwar ist Forgotify was, das spielt Spotify-Songs, die noch nie jemand anders davor gehört hat.
So, Indie Music is way too mainstream.
Das ist einfach nur gut. Ja. Music that no one has ever heard. Ja.
Ich finde, das hört sich einfach nach so dem besten Plan an.
Ich glaube halt einfach, selbst dafür findet man dann noch sowas wie, ich habe das schon cool gefunden, bevor es niemand gehört hat. Bevor es es gab. So.
Das haben gerade Hörer Tschüss gesagt, was voll nett ist. Der ist Mopf oder so, wie heißt er?
Ja. Wir haben gerade Hörer reingeschaut und Tschüss gesagt.
So nett. So nett. Die Hörer sind die Besten.
Auf jeden Fall.
Forgotify, der beste Pick. Der geht für uns beide übrigens. Ich den super finde.
Alter. Der geht für uns beide.
So. Weil Technologie einfach mal so benutzen, wie sie quasi gedacht ist. Nicht das hören, was alle hören, sondern das hören, was niemand hört. Weil der Computer kann dir das sagen, was es ist.
Ja, das ist auf jeden Fall das Einfachste für den. Weil da muss er nur einmal sozusagen zählen. Wurde es schon mal abgespielt? Ja, nein. Genau. Muss ich irgendwie zählen, wer es wie häufig und wie lange und bis zu welcher Stelle und so gehört hat. Quatsch, nee. Ja, nein, Frage beantwortet, los geht's.
Sehr, sehr coole Idee.
Und das Coole dabei ist, das hat so eine Art destruktiven Charakter dann halt, weil du
weil
kannst
dann
halt Dinge
mehr
auf
hören.
Forgotify hören und dann kann auf, zumindest auf Forgotify niemand sie mehr hören. Du kannst anderen Dinge weghören in diesem Internet. Wie gut ist das denn?
Und überleg mal, es gibt echt, es muss echt viele Songs geben, damit das noch funktioniert.
Erklär man das mal einem von der CDU.
Sachen weghören.
Ich habe ihm gerade dieses Lied weggehört, er kann es nur nicht mehr hören. Aber sie haben das nicht irgendwie ausgedruckt?
Oh.
Die Lyrics?
Die Lyrics ausgedruckt.
Oh, ja.
Oh Mann, das ist so gut.
Der Song zerstört sich von selbst.
Ja, der zerstört sich auf Forgotify auf jeden Fall selbst. Aber irgendwann gibt es dann Forgotify plus eins, wo du deine Sachen hören kannst, die die Leute nur einmal gehört haben.
Genau.
Oh ja, so gut.
Die am meisten nicht gehörten Sachen auf Forgotify.
Die am wenigsten nicht gehört, oder?
Genau.
Ja.
Ja. Leute, die das nicht gehört haben, haben auch das nicht gehört.
So gut.
Okay. Ja.
Schön. Ich habe keinen Pick, einfach so.
Nee, wir hatten ja den gleichen.
Genau
im gleichen Moment kryptografisch bewiesen.
Beide.
So.
So ist es.
Das heißt, wir haben nichts mehr. War eine kurze Sendung, weil wir einfach zu zweit waren. Ich glaube, wir sollten öfter weniger Leute sein.
Dann wird es schneller fertig.
Für das Ohrbluten mancher Zuhörer
ich
vielleicht.
Ich kann mir das gut vorstellen, weil ich will mich ja auch nicht so lange zuhören. So ein bisschen hören geht schon, aber so lange.
Nee.
Keiner will das.
Nein.
Ich versuche das nochmal anzuspielen.
Was möchtest du anspielen? Nein. Ja.
Mal gucken, ob das funktioniert. Hört zu leise, oder?
Ja, etwas leise.
Nochmal.
Diese ThinkPads haben so mächtige Bassreflexboxen, möchte ich dazu anmerken.
Ich glaube, das liegt an meinem Linux, Arch Linux bestimmt.
Wahrscheinlich hat es irgendwie
so
einen Gehörschutz implementiert. Dass es nicht über 15 dB geht.
Ich kann ja piepen. Piep, 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 piep.
Genau.
Nee, mir geht hier, glaube ich.
Böse piepen.
Piep. Sehr gut.
Naja, das soll es von uns für heute mal gewesen sein.
Ja. Schickt einfach weiter Sounds.
Genau, schickt weiter Sounds. Schickt weiter Kommentare.
Ja.
Wir lesen sie.
Ich lese sie. Wahrscheinlich dann in der Sendung.
In dem Sinne würde ich sagen, ich übe das jetzt auch mal.
Nein.
Ich meinte eigentlich eher, passt auf euch auf, habt Spaß.
Lasst euch nicht überwachen.
Am Gerät.
Von der NSA.
Genau, am auf Gerät
dann.
Von der NSA. Dann bis nächste Woche.
Ciao.
Tschüss.
So. So gut. Braucht
nein,
ihr?
Nein. Oh. Zu zweit und kein bisschen witzig. Langweilig oder wie?
Kein. Ja, das ist.
Ach, manchmal muss.
Hier, jemand kann Chaos Radio empfehlen, dann müsst ihr das jetzt wohl hören. Wir haben noch keinen, wir können ein Dings nehmen. Irgendein, wie wir unsere Sendung nennen sollten.
Wie wir können Dings nehmen,
die
uns.
Wir haben, wir machen mal die Sachen, die wir.
Sollen wir das jetzt auch noch in den Chat schreiben? Ja. Sollen wir das auch noch crowdsourcen?
Ja, wir crowdsourcen das. Warte, ich mach mal alle Vorschläge rein. Ja, das sind alle unsere Vorschläge.
Tja. Genau. Der Chat hängt. Nein.
Nein, 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 nein. Nein.
Ja. Ja, das Schwierige ist, ich habe das schon mal erlebt, wenn man zu zweit eine Sendung macht, ist irgendwie das Ping-Pong-Spielen irgendwie wesentlich intensiver.
Ja, ist es auf jeden Fall.
Und man kommt wesentlich weniger dazu, sich noch irgendwie lustige Gedanken zu machen über andere Themen außenrum und zum Beispiel Vorschläge. Die Idee ist ein Dev Null, ja. Ja, ich glaube bei mir auch.
Ist Dev Null. Wer hat das gesagt? Hast du das gesagt?
Nein.
Hat das gesagt?
Nein, nein,
nein, nein, nein, nein.
Das habe ich mal hart nicht gesagt.
Nein, 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 finde ich echt gut, muss ich jetzt sagen. Der hat mich schon überzeugt so ein bisschen. Ich habe so viele gute Sachen einfach bekommen schon.
Oh je, yeah. Okay.
Pa. Simka, pa. Gott, verwöhnt sind sie. Verwöhnt von unseren ganzen tollen Ideen. Ja. Wir hätten Ingo gebraucht, der macht immer die lustigen Sachen oben rein.
Ja, schon. Ingo ist da.
Ja, der kann ja auch sonst nichts.
Auf Ingo ist Verlass.
Nein, nein, nein!
Gott, gut. Ja.
Ah ja, der Hitler.
Der Nein, 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 Hipster.
Der Nein, 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 nein. Ah ja. Hat noch jemand anders eine bessere Idee? Was haben wir?
Ja, wir hätten das sagen können, dass das jemand machen muss. Das stimmt in der Tat. Aber bei diesen Hörern geht man einfach davon aus, dass sie mitdenken. Das tun sie ja immer.
Ah, wir hätten einfach sagen
ja,
können,
dass... Ja, IT-Standort Deutschland kam irgendwann.
Das IT-Standort, das ist ja kann man dir,
ja. Ja, das war das sogar stimmt. Eins.
IT-Standort Deutschland.
Ja.
Ich finde IT-Standort Deutschland eigentlich schon ziemlich cool.
Ja, komm, dann ist es
für auch nicht schlecht. IT-Standort Deutschland. Das ist so gut, wenn man das sucht, können wir einfach auf unsere Seite.
Genau. Wir werden ja immer gefunden in Zukunft. Das heißt ja, die NSA kommt halt.
Oh, wir brauchen die Referrer, also die Links, quasi, wir müssen Referrer mal auswerten, wo wir am meisten gefunden werden. Mhm. Haben wir da nicht irgendwie so was eingesetzt? Irgendwie so Magic JavaScript Bonus Features in der Webseite drin, die irgendwie das Richtige also tun?
Google Analytics oder was?
Anal.
Ich habe keine Ahnung, was da.
Der Ingo. Wird. Ingo, hast du irgendwas gebaut?
Ingo. Piwik oder so hieß es mal.
Naja, genau. Ist es noch da?
Das weiß.
Jetzt muss man den Ingo fragen. Der Dingo. Sarah. Scheiß, Sarah ist weg.
Also wir haben schon mal zwei, insgesamt mit unseren wahrscheinlich 4 Stimmen für den IT-Standort Deutschland.
So ist es halt.
Die Demokratie hat entschieden, dass es sich abschafft.
hat entschieden, IT-Standort Deutschland. So ist es.
Ja. Was ist denn jetzt mit dem Pad los?
Was denn?
Pad-Phone.
Der fucking Farbe ist weg. Irgendwie hat einer da oben drauf gedrückt.
Das ist halt
Serif. Aber es geht nie wieder weg. Hä, Serif?
Ja, also
es warum? Ist, was hast du denn für eine geile
halt,
Schrift?
Ist halt hier Dingsmann. Awesome. Ist halt cool
Dingsmann.
Im Prinzip. Dingsmann, ja, Dingbats.
Dingbats.
Zapf Dingsmann.
Pad Options. Hier, Authorship Colors. Fuck, einer hat's ausgemacht.
Ja. Danke. Hier,
Display 4 kannst du da oben einstellen. Ich kann es einfach selber umstellen.
Was? Ja, genau.
Ah, nee, es gibt nur Monospace und normal. Nee,
ja, genau, was ist halt Monospace?
Ja, Monospace ist richtig. Piratenpad ist so awesome, weil es gibt nichts.
Ja, genau, so. Es gibt nichts anderes, aber guck dir das an. Das
ist
Bedienung von Software. Moment.
Du kannst nicht reinpasten, weil es dann abstirbt einfach. Also wenn du so einen großen Text reinpastest, dann explodiert.
Ich habe nicht gepastet, ich habe nur an diesem Ding hier geguckt.
Ja, nee, das ist so gut und dann bleibt so hängen an deiner Maus und du kriegst nicht mehr weg.
Ah!
Das ist so gut. Das ist so gut, also.
Oh. Naja, ich sollte dann mal langsam gucken, ob es spannend ist.
Ja.
Nach was Spannendem gucken.
Genau. Und IT-Standort Deutschland ist es.
IT-Standort Deutschland, genau.
Danke an alle Hörer, die jetzt noch zuhören. Ihr seid
was? Gut. Ghostory ist böse, proprietäre Software. Was?
Disconnect.
Was ist bitte nicht proprietär und böse?
Ghostory kann gar nicht proprietär sein, weil das ist JavaScript eingepackt.
So.
Bam. Ich lade mal Ghostory runter und kann man entpacken.
Mir ist Ghostory zwar auch schon mehrfach irgendwie auch ein bisschen auf die Nerven gegangen.
Wieso? Was sagt er denn für böse Sachen?
Naja, das ist eher dann so das Chrome-Problem, mit dem, dass ja die Add-ons gesynkt werden und Dass er dann halt irgendwie die Sync ganzen
der Pop... Add-ons?
Ja, ja. Was? Kann er machen.
Weird.
Ja, ich habe mich ja...
Disconnect für sieht einfach genauso aus.
Ja, schön. Das
Gleiche.
Ist so wie Adblock Plus versus Adblock Edge.
Ja, Adblock, was benutze ich? Adblock Edge, glaube
ich. Ich hoffe doch.
ABE, ja.
Ja, ABE. Genau, und das Icon ist halt einfach genau das Gleiche. Bloß, dass sie aus dem, dass sie haben im Prinzip aus, von dem P, von ABP, haben sie den einen Minuskel, was weiß ich, da genommen und haben ihn nach unten gesetzt.
Ich glaube, das ist einfach super schlecht geschubt, einfach so in Paint zusammengeschubt, einfach so, hier, wir haben Neues, wir nennen es ABE.
Wird hier schon der Chaos-Radio-Stream geplagt im Chat.
Fucker, ey, dürfen sie so das überhaupt?
So langweilig waren wir, also.
Oh man, Simka verkrippelt seinen ETC-Host. Das geht nicht, ist verboten.
Kann man auch mal machen, ne?
Kann man schon so machen, aber dann ist halt kacke. Oh, ETC-Hosts.
Perfekt.
Obwohl, dann geht's schnell. Also ETC-Hosts verkrippeln ist schon schnell. Ich habe das, wir haben das ja auch für das Darknet-Zeug. Ich kann dir kurz die ETC-Host von mir zeigen. Das ist so awesome. Das ist quasi DNS auf unlokal und dann sind die ganzen.
Ja, ja, was hast du denn alles so wegge...
Gott, nee, das ist DNS quasi. Wir haben quasi Darknet und hier sind dann die ganzen Hostnames und die sind dann hier reingekrepelt quasi in deinen ETC-Host. Mhm. Und das ist super gut einfach.
Oh je.
Und dann halt ein Skript, was das updatet, dann ist quasi alles besser.
Mhm. Das war... eine meiner ersten Software-Ideen damals.
Was?
Ich wollte auch mal google.de haben können.
Das Coole ist, das wäre ein cooler Pick gewesen. Du kannst nämlich mit curl oder C-U-R-L kannst du nämlich
curl, curly lines, curly braces.
Du kannst bei curl minus resolve und dann sagst du den Hostname und dann zu was er es resolven soll und auch der Port. Hm. Und das ist sehr cool eigentlich.
Hm.
Mach ich nächstes Mal.
Immer.
Weil curl resolve und dann kannst du nämlich so Sachen ausprobieren. Was passiert denn, wenn ich den Host jetzt mit einem anderen Hostname anfrage? Weil normalerweise
normalerweise geht er davon aus, dass er den eigenen richtig kriegt.
Und genau. Das ist ziemlich cool
eigentlich. Kannst du den Apache mal schön durcheinander bringen hier.
Hallo. Ja. Ich habe das ausprobiert, weil es gibt ja ab und zu Seiten, die dann quasi auf andere Hostnames anders hören. Mhm. Und vielleicht hören sie auch auf interne Sachen, die eigentlich gar nicht so gedacht sind.
Ich nehme den Hostname immer Boss.
Boss!
Bosses Computer.
Boss Computer.
Bosses Daughters Computer.
Server.
Genau, Admin.
Admin, Admin. Admin at Admin. Server. Admin at Server finde ich auch super eigentlich. Ich glaube, ich nenne alle meine Computer Server.
Ich muss mir einen neuen Rechnernamen ausdenken, tatsächlich.
Warum?
Weil so eine Beschaffung von so einem Protina ansteht bei mir.
Hast du einen Namespace, wo du deine Hostnames rauswählst?
Oder kann man so nennen, ja.
Okay, was ist denn der Namespace? Vielleicht helfe ich dir.
Du kannst es dir denken, wenn ich dir sage, dass mein jetziges Infinite Loop heißt und mein iMac heißt Apple Pie. Soll ich ihn vielleicht, wie heißt er immer, soll ich ihn John Appleseed nennen? John at Appleseed.
Schwierig. Ich würde aber was Kurzes nehmen, weil kurze Hostnames sind immer besser als Long Hostnames. Immer.
Ja, die werden aber zu schnell dann weg.
Yes.
Dann hole ich mir den passenden, dazu den passenden Twitter-Handle.
Mhm. A.
A.
B. Gibt's noch A?
C.
Twitter A? Ja,
bestimmt nicht.
Twitter.com/A.
Ein sehr cooler
Andrei Zmielsk.
Ein sehr cooler Twitter-Handle ist übrigens der @2x. Und mittlerweile ist das sogar, hat den sogar einer, der eben Resources for Mobile Designers hat, also Grafiken, weil du ja dieses @2x verwendet man unter iOS, um Retina-Grafiken auszuzeichnen. Das heißt, wenn irgendjemand mal was mit @2x in Twitter schreibt. Alles hat er, alles.
Scheiße, das ist genius.
Genius, fucking genius.
I'm a motherfucking genius.
So.
Good times.
Ich würde mal sagen,
@2x.
Ich bin raus.
Jo, dann ist es so.
Also dann.
Viel Erfolg.
Bis bald.
Dinge.
Tschüssing.